Die Europäische Linke hat in den letzten Jahren so hart reingeschissen, dass es gerade auch so eine krasse Verschiebung nach rechts gibt. Wahrscheinlich werden sich jetzt in irgendwelchen WG-Kreisen irgendwie empört, der Drehtabak in die Ecke geworfen, sagt, kann es aber, wow. Aber ist halt so, ihr habt kein Angebot und keine Antworten geliefert und ihr habt an der und an der und an der Stelle versagt.
Wer sind denn die Parteien, die auf Social Media sich als Friedensparteien stilisieren? Das sind die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht. Die sind sehr offensiv damit, dass sie sich als Friedensparteien stilisieren. Die haben gar kein Angebot dafür. Für die einkommensschwachen Menschen in Deutschland hat die AfD ein genau gegenteiliges Angebot. Mhm. Sie werden, wenn die kommen, wird es den armen Menschen noch schlechter gehen. Das ist ganz klar.
Ich war neulich im Uber mit einem ägyptischen Fahrer und wir haben uns unterhalten und er hat mir dann eben erklärt, warum er die AfD wählen wird. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, also okay, Bruder, wir sehen uns im Abschiebflugzeug, weil ich weiß nicht, was du denkst. Ne? Du kommst auch auf jeden Fall dran.
Jo, Pablo, ich bin 87 Jahre gekommen. Ich habe hier an diesem Kanzleramtstunnel mitgebaut. Mhm. Ich habe dieses Land mit aufgebaut. Mhm. Ich habe die Wende miterlebt und ich habe die gleichen Rechte wie jemand, der vor 2 Jahren hier nach Deutschland gekommen ist.
Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von Was würde Baba sagen? Die Nummer 1 Podcast hier in Deutschland, weil wir sprechen mit Menschen, die schon in dem Fall jetzt oft genug zu Wort kommen, aber zu Themen, die ein bisschen anderen Twist haben. Heute bin ich auf diese Folge gekommen, schon vor ein paar Monaten, weil wir haben schon mal versucht, die aufzunehmen. Da war die nicht so ganz gut. Da haben wir mit einem AfD-Sympathisanten gesprochen.
Ui.
Ja. Und wie der Zufall es so wollte, war das relativ viel Schwurbelei und relativ wenig Fakten oder so. Krass. Klare Sachen, mit denen man irgendwie arbeiten kann. Den werde ich auch noch ein paar Mal zitieren heute. Aber im Nachhinein haben wir gesagt, nee, das kann man so nicht veröffentlichen.
Warum nicht?
Ja, aber das war pure Schwurbelei und der war sogar Fan, also der war Hörer des Podcasts und ich habe dann irgendwann gepostet so, ey, wir wollen über die AfD reden, wer hat Bock? Und er meinte so, ja, er ist da dabei. Und im Nachhinein war das aber sehr haltloses so bla bla. Aber ursprünglich bin ich auf diese Folge gekommen, weil ich so einen Clip gesehen habe von Ali Boumaier, dem Rapper, wo er durch, ich weiß gar nicht, sein Kiez läuft und er guckt sich so Wahlplakate an und dann sagt er so, ja, und das ist für alle meine Leute, die AfD wählen. Ich verstehe auch ein bisschen, woher ihr kommt, weil keine der Parteien hat euch jemals wirklich abgeholt. Wir können den Clip ja auch mal hier einspielen.
Versteht mich nicht falsch. Aber ich sehe mittlerweile immer mehr Leute wie ich mit Migrationshintergrund, die mich voll labern mit der AfD.
Ich meine das jetzt ernst.
Naja. Und ich sag jetzt auch, ich sag dir ganz ehrlich, Leute, die, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber Leute, die wirklich enge Freunde von mir sind, die kommen ja mit der AfD. Habib Hassan!
Die sagen dem, wenn sie würden selber die AfD wählen?
Nein, die werden nicht, die wollen, die werden die AfD wählen. Sie werden die AfD wählen. Weißt du warum? Aha. Weil die AfD. Okay, Auslands, hier Einreisepolitik und so ist alles ein bisschen braun so.
Ja.
Aber im Land, ich will jetzt hier nicht die Werbetrommel machen für die AfD.
Nein, bitte nicht.
Aber
bitte
ich sag dir einfach nur, so wie es ist, Digga. Und da mache ich mir Sorgen, wenn Leute wie Icke bei mir ankommen und mir erzählen, Alter, dass sie jetzt die AfD wählen wollen.
Aber weißt du, pass auf, das ist aber auch eine Verzweiflung. Eine Verzweiflung, weil diese Parteien, die ja die Altparteien nur noch Scheiße bauen, die Menschen vom Kopf stößen, sich die Taschen vollstecken und uns alle für blöde erklären. Und deswegen kommt so eine Scheiße zusammen. Aber nochmal, das ist keine Alternative. Wisst ihr, das ist ungefähr so, als wenn ihr auf dem Baum sitzt und an dem Ast sägt, auf dem ihr sitzt. Das ist übrigens mal... Deswegen sage ich, es ist immer so, du wirst in jeder Partei jetzt mal ein paar gute finden, mit ein paar guten Ansätzen. Wenn du dir die AfD-Dinge anguckst, die AfD sagst, oder das, was dir die Grünen sagen, welche Partei ist für dich im Moment oder wirkt gefährlicher?
Ich sag dir ehrlich, die Grünen haben so reingeschissen, also mehr reinschissen kann man gar nicht.
So sehe ich das nämlich auch. Weißt du, die AfD, die ist mittlerweile berechenbar, da weißt du, was kommt. Da ist aber für das, was die Grünen versprochen haben oder ihre Wahlplakate gesagt haben, das, was sie heute machen, das ist für mich richtig schlimm. Und übrigens, das haben schon linke Politiker gesagt, dass die Grünen gefährlicher sind als die AfD. Da muss sich jeder sein Bild machen. Ich mag bloß, man sollte nicht alles unter den ideologischen Denkmantel des Klimaschutz oder für eine fehlgesteuerte, nicht richtig durchgeführte Migration machen. Ihr müsst erstmal die Probleme lösen, bevor ihr noch mehr Probleme ins Land holt oder noch mehr macht. Wir müssen das Klima schützen, ja. Aber wir dürfen dabei nicht auch innenpolitische Interessen vergessen und vor allen Dingen die Bürger in unserem Land. Hier leben nicht Menschen, die müssen heizen. Hier leben nicht Menschen, die müssen ihr Essen bezahlen können. Ihr könnt's bezahlen, weil euch die Diäten erhöht und uns verarscht.
Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, dann habe ich so reflektiert und mir ist aufgefallen, tatsächlich in meinem Bekanntenkreis habe ich auch Leute, die jetzt nicht die AfD wählen, aber so grundsympathisieren, wenn du so mit denen quatscht. Da habe ich mich gefragt, das ist aber eigentlich voll paradox, weil eigentlich, wenn man sich das mal so auf dem Papier anguckt, würde man sagen, da sind entweder A, viele Nazis dabei oder es sind alles Nazis, wir wollen jetzt nicht angeklagt werden. wie kann man Leute, deren Position ja eigentlich klar anti-migrantisch, anti-Menschen mit Migrationshintergrund ist, überhaupt sympathisch finden? Ja. Und das wollen wir versuchen heute zu klären oder zumindest irgendwie verstehen, wo dieses Sentiment herkommt. Dafür habe ich mir eine illustre Runde zusammengestellt an Leuten, die ich seit 10 Jahren kenne. Sind schon 10? Nee, bisschen weniger, oder?
Bisschen weniger.
Bisschen weniger. Leuten, die ich aus der Ferne gerne beobachte. Und jemanden, der Ex-Profifußballer war und jetzt einen kompletten Karrieretwist, würde ich sagen, gemacht hat. Ihr dürft euch aber alle natürlich noch einmal selbst vorstellen. Ich würde immer sagen, Ladies first. Deswegen Anna.
Scheiße. Ich habe es befürchtet.
Anna hasst es, sich selbst vorzustellen. Deswegen musste ich jetzt mit ihr anfangen.
Ja, ich bin Anna Duschimi. Ich bin Journalistin, Autorin und Podcasterin und Mutter. Ich weiß nicht, warum ich das dazu sage und so komisch sage. Aber egal, das gehört auch zu meiner Identität dazu. Wir kennen uns wirklich schon
eine Weile.
Recht lange. Genau, und ich habe aber keinen aus meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der tatsächlich mit der AfD sympathisiert oder von dem ich das weiß. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache. Vielleicht geht da nicht jeder mit hausieren. Darum bin ich sehr gespannt auch auf die Erkenntnisse in dieser Runde, weil ich das auch gerne selber ein bisschen besser verstehen würde. Danke für die Einladung.
Pablo. Ja, ich heiße Don Pablo Mulemba, aber eigentlich alle nennen mich Pablo. Aber ich sage es immer dazu, dass ich Don Pablo Mulemba heiße, weil viele Leute glauben mir nicht, dass Don mein richtiger Name ist. Die denken immer, ich bin irgendwie so Deutschrapper oder so, der es nicht geschafft hat. bin Podcaster, Journalist, Reporter und wir haben jetzt zuletzt zum Beispiel den Podcast gemacht, Springer, Stiefel, Fasche oder Punk. Vor einem Jahr die erste Staffel gemacht, dieses Jahr die zweite Staffel gemacht und eigentlich dachte ich mir dann so, ich habe mich eigentlich jetzt in den letzten 1-2 Jahren genug mit Nazis so beschäftigt. We go again. Ja. Ja. Und freue mich auch, hier zu sein.
Das ist ein wichtiger Zusatz.
Ja,
wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, dann wäre kritisch geworden. Bitte, komplettiere unser Quartett.
Dankeschön. Ich fange damit an, dass ich mich auch freue, hier zu sein.
Stark.
Özgür Özvatan, mein Name. Ich bin Wissenschaftler, bin am Berliner Institut für Integrations- und Migrationsforschung. Da leite ich eine Abteilung, die heißt Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik, Humboldt-Universität zu Berlin. Das ist aktuell noch mein Hauptamt. Und ansonsten mache ich vielerlei Tätigkeiten. Ich bin auch Podcaster. Ich habe mit dem Kollegen Daniel Kubiak einen Podcast, der heißt Berlin Ostmigrantisch. Das sind dann halt so zwei Wissenschaftler, die einen Podcast machen. Ihr könnt euch vorstellen, wie cringe das ist.
Um ein bisschen politischen Kontext erstmal zu geben, wir nehmen die Folge am 28. November auf. Die FDP hat sich entschieden, nicht länger Teil der Koalition sein zu wollen. Deswegen wird unser allseits geschätzter Olaf, Bundeskanzler Olaf Scholz natürlich, die Vertrauensfrage stellen am 16. Dezember, sollte die negativ ausfallen. Das heißt, der Bundestag feiert ihn nicht mehr genug, um ihn als Bundeskanzler zu unterstützen, wird es Neuwahlen geben am 23. Februar. Und aktuelle Umfragen, weswegen das auch nochmal umso relevanter ist, zeigen, dass die AfD so bei knapp 19% ungefähr gerade bundesweit unterwegs ist. Das heißt, das, was man ja auch lange so, glaube ich, so wahrgenommen hat, war irgendwie so, die AfD ist so ein Ostdeutschland-Phänomen und im Osten ist so braun. Ja, also wir sind bei bundesweit 20%, das heißt bundesweit irgendwie so jeder Fünfte feiert anscheinend die AfD genug, um sie auch wählen zu gehen. Und Studien zeigen auch, dass zumindest ein Teil dieser Wähler migrantisch sind. Also das ist jetzt nicht reines weißen Phänomen, sondern auch migrantische Leute wählen die AfD. Und deswegen ist es eigentlich umso relevanter zu fragen, warum überhaupt? Wie kommen Menschen darauf? Aus der Forschung mal betrachtet, diese Studien, sind wir da, habe ich da jetzt Quatsch erzählt oder stimmt das schon in die Richtung?
Nein, das ist kein Quatsch und man kann die Frage auch umdrehen, warum sollten sie nicht die AfD wählen? Also warum müssen wir migrantische Leute so exotisieren, dass sie irgendwie komplett anders wären als die normalen BürgerInnen? Natürlich schwingt da mit, es ist erstmal anti-intuitiv, dass migrantische Leute eine Partei wählen, die offensichtlich Deportationspläne schmiedet, zumindest ein Flügel, wenn nicht die gesamte Partei damit sympathisiert, haben Remigrations- und Deportationspläne, ganz unabhängig davon, ob sie es irgendwann umsetzen können. Aber sie haben diese Pläne, es gibt diese Formierungen und das wirkt natürlich erstmal so, okay, das passt doch gar nicht zusammen, was soll das? Mhm. Aber die Forschung ist da eigentlich schon, da ist schon länger klar, es gibt immer Generationenkonflikte. Die, die früher gekommen sind, haben nicht die gleichen Positionen wie die, die in den letzten Jahren gekommen sind. Ja, also wenn du halt in der zweiten, dritten Generation bist oder Stimmt. wenn du vor 40 Jahren gekommen bist und dann halt sagst, vor 40 Jahren war die Situation so, dass ich meine Sprache aufgeben musste und die, die jetzt kommen, die müssen ihre Sprache nicht aufgeben. Was soll das?
Aber das stimmt ja gar nicht, oder? Das sind doch konstruierte Argumente, weil die, selbst die jetzt kommen, stimmt. haben ja auch vielleicht andere Barrieren, ja, andere Hürden, ja. als die, die vor 40 Jahren, 40, 50 Jahren gekommen sind.
Ja.
Aber die haben ja auch Hürden.
Oder? Voll, aber selbst wenn es stimmen würde, es gibt dir ja nichts, wenn andere es nicht dürfen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also ja, so, voll. Es gibt dir nichts extra, wenn andere jetzt auf einmal ihre Sprache ja. behalten dürfen. Eigentlich wäre der logische Schritt ja zu sagen, mir wurde der Unrecht getan und ich bin jetzt dafür,
mich, wenn
dass
das anderen, ja.
genau, wenn anderen dieses Unrecht nicht getan wird. Aber wir wissen natürlich auch, dass gerade in also wenn es um junge migrantische Leute geht, die sind sehr stark auf Social Media unterwegs. Mhm. Und wir haben halt eine Konstellation, wo auf TikTok jetzt speziell etwa 70% der Marktanteile zwischen politischen Parteien bei der AfD liegen. 70%. Das heißt, wenn ich mich für Politik interessiere auf TikTok, mhm. dann kriegen sind 70% meiner politischen Inhalte
von der
Angebote AfD. Von der AfD. Und diese Realität, die übersetzt sich natürlich dann auch.
Mhm. Das finde ich voll heftig. Also ich meine, ich empfinde das auch so auf TikTok, dass wenn ich irgendwie durch meine For You-Page scrolle, wundere ich mich andauernd, dass ich irgendwie so Inhalte von News, also andauernd ist jetzt übertrieben, aber ab und zu mal verirrt sich irgendwie so ein News.de-Video mhm. in meinem Feed oder irgendwas von der AfD und ich denke immer so, was... irgendwie ist der Algorithmus falsch abgebogen jetzt, so das ist ja gar nicht meins. Aber es löst natürlich was in mir aus und ich muss mich dann immer total zusammenreißen, um nicht da irgendwas zu kommentieren oder irgendwie in irgendeiner Form mit dem Video zu interagieren, um da nicht noch mehr von zu bekommen sozusagen. Ja. Aber ist das die einzige, also ist das die einzige Erklärung, dass sozusagen die jungen migrantischen Menschen sozusagen von der AfD auf TikTok abgeholt
also,
werden?
Also würde ich nicht sagen, dass es die einzige Erklärung ist. Ja. Aber wir sehen halt, dass migrantische Influencer zum Beispiel, so mhm. ich sehe so Anfang 20, also ne, ich sage das jetzt, es klingt so ein bisschen despektierlich, weil ich fast 40 bin, aber ich sehe so Anfang, vielleicht 18, 19, vielleicht Anfang 20-jährige migrantische mhm. Männer,
ja.
die dann so Content machen und die reden dann darüber, dass wegen der Fluchtmigration, wegen des Sommers der Migration 2015, 2016, mhm. also syrische und afghanische Geflüchtete, dass seitdem die Straßen nicht mehr sauber sind und so Kinder draußen nicht mehr spielen können und so weiter. Und dass es früher ja anders war. Und ich denke mir dann.
Sind doch selber
so,
Kinder.
Von welcher, genau, von welcher. Also, so, ne? Ist natürlich auch so adultistisch und so als Erwachsener, ja. aber von welchem Frühjahr redest du eigentlich mhm. gerade so mit 20 Jahren? Das ist für mich natürlich befremdlich, aber trotzdem muss man sich natürlich damit beschäftigen, dass die das glauben, was halt totaler Quatsch ist.
Ja.
Die Kriminalitätsstatistik zeigt, dass es alles, was wahrgenommen wird, dass das in der Form nicht stimmt. Aber da gibt es einfach Leute, die halt so Vertrauen genießen, die mhm. cool sind und dann auf einmal mit so politischem Content daherkommen und das halt so einfach droppen, als ob es irgendeine Realität wäre, mhm. die aber eigentlich gar nicht stimmt. Und das ist schon eine große Gefahr. Was die Studien angeht, die KollegInnen vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, die haben im letzten Jahr eine Erhebung gemacht und da die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht, aber der Stand ist so, dass migrantische Menschen nicht weniger und nicht mehr die AfD wählen wollen würden als nicht migrantische.
Okay, also die entsprechen ungefähr dem
genau,
bundesdeutschen Durchschnitt. So.
Andere würden sagen, tolle Geschichte der Integration. So, ne? Sehe ich nicht so, aber können wir ja vielleicht später besprechen.
Krass.
Pablo, bist du in deinen Recherchen auf, weil Anna meinte jetzt schon, in ihrem Dunstkreis hat sie keine Leute, die die AfD irgendwie cool fänden würden, von denen sie es zumindest weiß. Ich habe das anders wahrgenommen, in meinem Freundeskreis zumindest. Gibt schon den einen oder anderen, der arabischstämmig ist in dem Fall,
mhm.
der mit der sympathisiert und gar nicht so sehr wegen jetzt deren sozusagen Politik, sondern einfach, weil der so Anti-Wähler ist.
Aber Anti, das ist das Ding, was ich verstehe das total und ich finde das auch komisch anzunehmen, dass migrantische Menschen, sage ich jetzt mal salopp zusammengefasst, dass sie nicht auch Anti-Gefühle entwickeln können gegenüber dem politischen Establishment oder so. Aber die AfD ist halt keine, also ist ja wirklich keine Alternative, oder? Also
genau, und das ist ja, aber das ist ja an sich, würde man das so rein rational, ja. Bin ich da bei dir, ist auch mein, Standpunkt, by the way. Aber trotzdem. Sehen die das, also das ist so, wenn man sich mal zum Beispiel Markus Söders Reden anhört, dann sind die ja auch sehr oft so ein bisschen inhaltslos und es geht dann einfach nur darum, so Anti-Wokeness, Anti-Gendern, ja. Anti-Whatever. Der ist jetzt nicht bei der AfD, aber so vom Sprech her entspricht das schon auch der AfD und das ist genau dieses Sentiment, was die Bekannten von mir, ich würde nicht unbedingt Freunde sagen wollen.
Ganz enge Bekannte.
Menschen, die ich kenne, dass die irgendwie so catcht. Und die fühlen sich davon irgendwie abgeholt. Mich würde aber interessieren, ob das jetzt so ein Marcella Bruakia-Dunstkreis-Phänomen ist oder ob, Pablo, ob du da in deinen, du hast ja auch im Osten dich umgehört, ob du da auch migrantische Menschen gefunden hast, die das zumindest irgendwie als interessant wahrgenommen haben.
Nee, tatsächlich nicht. Also im Osten gar nicht, weil ich glaube auch die migrantischen Menschen im Osten, die ich kenne, die haben halt wirklich berechtigte Angst so richtig, weil die halt merken, dass sich halt positive Wahlergebnisse der AfD halt auch so ein bisschen auf die Grundstimmung innerhalb der Gesellschaft und wenn man von Gesellschaft spricht, hat man immer so eine große Masse von Menschen vor sich. Die Gesellschaft in Zittau oder Eisenhüttenstadt, das sind dann halt vielleicht auch die 100 Leute, die dann mal auf dem Marktplatz begegnen ist. Und wenn es da ein bisschen feindseliger wird, das wird dann echt angsteinflößend. Ich verstehe aber dieses, was du gerade schon gesagt hast, mit diesem Anti-Establishment. Also weil manchmal müssen ja auch ganz viele Talking Points der AfD, die sind ja gar nicht mal so, müssen ja nicht mal zwangsläufig antimigrantisch sein. Sie können ja auch einfach sie können ja frauenfeindlich sein, sie können ja Anti-Gleichberechtigung sein. Bestes Beispiel, dieses Video von diesem Maximilian Krah.
Warum ich wusste find, ich,
also ich muss, dass
du dieses
ich muss
Video
ganz,
meinst?
Ich finde es ganz, ganz witzig, weil, aber ist auch egal. Weil sein Video zum Beispiel auch so ein perfektes Beispiel dafür ist, wie er quasi mit diesem Video Klicks generiert hat.
Um was ging es denn?
Also er geht in diesem Video.
Geht es um dieses Mannsein?
Ja, echte Männer wählen rechts.
Echte Männer?
Meinst du das Video? Warum hast du keine Freundin? Also erstmal so Problemanalyse. Du hast keine Freundin, weil dir die etablierten Parteien sagen, du sollst gendern, du sollst feministischer sein. Deshalb klappt es bei den Frauen nicht. Ein echter Mann wird rechts. So. Und das ist gleich.
Sagt du auch, du bist kein non-binäres Einhorn oder so zu dem.
Ja, du bist ein Deutscher.
Du bist ein Deutscher.
Aber das ist halt extrem clever, ne?
Also, ja, voll.
Es ist total clever.
Also ich will gar nicht sagen, dass das alle migrantischen Leute abholt. Überhaupt nicht. Es gibt so viele migrantische Menschen in diesem Land, die ganz genau wissen, was los ist und die halt aktiv demokratisch wählen. Wir reden gerade über diese kleinere Gruppe, die sich da verirrt aus unserer Perspektive. Und ich würde auch wirklich sagen, das ist ein Verirren. wir wissen aus, also die Studienlage aus den USA zeigt, dass ein gesamtgesellschaftliches Problem die Vereinsamung von Männern ist. Also so
woran liegt das wohl?
Genau, also auf jeden Fall nicht an der Antwort von Maximilian Krah.
die Männer selbst.
Aber das ist halt so, für Rechtsextreme ist das ein krasses Potenzial.
Ja, voll.
Ne? Also je mehr Männer vereinsamen, desto mehr Männer da draußen, die sie fischen können.
Mhm. Also das ist ein anschlussfähiges Thema.
Das ist immer bei Migrationsfragen so. Es ist ein gesamtgesellschaftliches, meistens ein sozialpolitisches Problem, was die dann nehmen und zu einem anderen Problem machen, was es eigentlich gar nicht ist.
Aber warum können denn die alteingesessenen Parteien das nicht auch, diese Strategie für sich auch anwenden? Also dass sie ein Thema nehmen, was jetzt anschlussfähig ist, sagen wir mal in die andere Richtung sozusagen, und genau diese Strategie anwenden. Das ist immer das, was ich so ein bisschen vermisse, weil diese Strategie hat ja nicht die AfD erfunden, oder? Also die können es halt nur sehr gut für sich nutzen, die Rechten in Amerika auch. Und wir importieren oft diese Kulturkämpfe und diese Diskussionen importieren wir auch oft einfach nach Deutschland oder nach Europa. Ich wollte nur nochmal so ein bisschen das auch ergänzen. Also ich sehe immer so in Kommentaren manchmal, ich verbringe sehr viel Zeit auf TikTok. Lass uns nicht über meine Bildschirmzeit sprechen. Aber in den Kommentaren sehe ich total oft Menschen, von denen, also wenn ich deren Profile anklicke, ich jetzt davon ausgehen würde, dass sie eine migrantische Biografie haben. Und die schreiben dann sowas wie, ja, die Wokisten haben euch das und das eingeredet. Oder irgendwie eigentlich eine gesellschaftliche Veränderung, von der sie ja eigentlich auch profitieren. Also eine woke Gesellschaft ist ja nichts Schlechtes eigentlich. Es ist eine Gesellschaft, die so in alle Richtungen schaut und versucht irgendwie die Ungerechtigkeiten der letzten Jahrzehnte in irgendeiner Form wieder anzusprechen erstmal und dann auszumerzen. Aber das ist so ein genialer Coup, dass sie es geschafft haben, die Menschen davon zu überzeugen, dass das deren größtes Problem ist oder dass das deren größtes Feindbild ist, sind die Woken, die Feministen, die Frauen mit dem kurzen Pony oder mit den bunten Haaren. Und ich mal denke so, hä, aber die Nazis sind literally right there. So, das ist unser, das muss doch die größte Angst sein. Und das, was ich mich dann frage, ist, zeigt sich das auch in der Aufteilung? Also ich würde jetzt mutmaßen, dass dann vielleicht migrantisch gelesene Männer eher darauf reinfallen, eben aus diesen genannten Gründen, aus dieser generellen antifeministischen Stimmung in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Ist das, zeigt die Studienlage auch, dass migrantische Frauen da nicht drauf reinfallen?
Wissen wir auch, dass migrantische Frauen ja auch ansprechbar sind auf diese ganze Trad Housewives-Geschichte, ne? Also Traditional Housewife zu sein. Dass das einen Appeal hat und so weiter und ich provide für meinen Mann, er provided finanziell für mich, ich provide irgendwie mit Care und so weiter für ihn. Das ist ja genau diese Gesamtgeschichte, die da, ne? Es ist ja nicht nur eine, wir sprechen jetzt nur Männer an, es ist ja ein sexistisches, programmatisches Angebot so.
Für alle Geschlechter sozusagen.
Für alle, die dann ihren Platz darin finden und ihr Glücklichsein vermeintlich darin finden könnten.
Ja.
Ist das, weil ich finde, viele dieser Punkte, wenn man sich so sehr konservative, migrantische Gesellschaften anschaut, dann gibt es da eine relativ große Überschneidung manchmal. Also vom Hören jetzt zumindest. Ja. Wenn ich mir jetzt so eine super konservative Familie in Palästina anschaue, wie deren Lebensbild irgendwie sein soll, dann könnte man das auch übersetzen in so, ich will nicht sagen anti-woke, aber so ein bisschen, die wollen das alles so ein bisschen...
So bleibt wie...
Es soll so bleiben, wie es immer war.
Ja, genau. Ja,
so. Und das ist ja dieser Appeal, den die AfD ja auch irgendwie bedienen. Voll. Und gerade wenn wir Richtung Mann-Frau gucken, aber auch Richtung so dieses einfach Rollenbild des Mannes und der Frau in einer Beziehung, was halt so lebensnah ist für die meisten Leute, dann deckt sich da komischerweise ganz viel.
Ja, ich meine, das Ding ist ja so, dass das ja alles eine, also sehr viel davon ist ja eine Illusion. Wir sprechen vielleicht, wenn wir über diese traditionellen Rollenbilder sprechen, dann sprechen wir vielleicht über die 60er Jahre, aber nicht über die gesamte Zeit. Wir wissen, dass Patchwork-Familien historisch schon immer dominant waren. So.
Aber sie dominieren irgendwie nicht in der Erzählung, oder?
In der Erzählung, also, genau, das will ich gerade sagen. Es ist eine romantische Vorstellung von einer bestimmten Zeit, die vielleicht so nie existiert hat. Auch wenn ich jetzt an die Türkei denke oder an andere Länder im Nahen Osten. Wie sichtbar ist zum Beispiel queeres Leben? Es ist voll sichtbar. Aber wenn wir darüber sprechen, sagen wir, na, das ist in der Region kannst du gar nicht in der Öffentlichkeit queer sein. Ja. Doch, kannst du. In ganz vielen, vor allen Dingen urbanen Räumen, kannst du in der Türkei queer sein. Natürlich gibt es Gewalt gegen Queere. So, ne? Ich will das gar nicht verharmlosen. Es findet trotzdem statt und es ist eben nicht so, dass diese Länder jetzt extrem konservativ sind. Es gibt natürlich konservative Ecken. Das heißt, es ist nicht für alle nur darüber ansprechbar. So. Es ist schon komplizierter und es ist halt einfach eine sehr kluge Strategie von den Rechten und nicht umsonst kommen auch Vordenker aus den Staaten nach Deutschland, nach Europa, die touren, die vermitteln Strategien und es ist ein krasser Ressourceneinsatz. Ne? Also die aktuelle Informationslage ist so, dass die AfD wohl 7 Millionen Euro pro Jahr für ihre Social-Media-Arbeit einsetzt.
Was geben die anderen aus?
Ja, das wollen wir alle nicht wissen, wie wenig
8
das ist.
Euro.
Also ne, es gibt gerade eine Offensive. Es gibt die haben angefangen in diesem Jahr so ein bisschen nachzulegen. Mhm. Auch jetzt gibt es ganz viele so Stellenausschreibungen und so weiter für Social Media. Aber so viel wie du verloren hast, hol das immer erstmal auf.
Ja.
Ich glaube auch so ein ganz großes Problem ist halt einfach, dass so alle Parteien jenseits von AfD und ich sag mal auch CDU, CSU, dass die auch so eine, da steckt für mich auch eine gewisse Überheblichkeit drin, dass die diese fälschliche Annahme haben und davon ausgehen, naja, als Migrant, der wird eh für uns wählen. So. Ja. Wie viele Leute haben mir schon geschrieben, so, ja, Pablo, du gehörst ja zu uns Linken und ich bin so, ich habe das gar nicht verneint oder bejaht oder so, aber ich bin so, ey, krass, jemand assumed einfach, dass ich zu seiner politischen Partei gehöre, aufgrund meiner Hautfarbe, aufgrund meiner Herkunft,
Alters,
whatever.
Oder so.
Und das ist auch so, und das haben auch ganz viele dann auch so falsch geschlussfolgert aus diesem US-Wahlkampf, dass sie waren so, hä, wie konnten so viele Schwarze und so viele Mexicans für Trump wählen? Weißt du, yo, ihr könnt doch nicht erwarten, dass das Einzige, was Kamala Harris machen muss, ja, für diese Community, soll sein, dass sie schwarz ist und dass, ja, sie eine Frau ist. Das kann ja nicht alles sein. Und wenn man sich mal anschaut, okay, was haben denn Parteien wie die FDP, Grüne, die Linke, die SPD, was haben die denn wirklich Handfestes gemacht, um migrantisches Leben oder das Leben migrantischer Menschen in Deutschland zu verbessern in den letzten Jahren? Mhm. So, und da muss ich einfach nur, ich frage meinen Vater, der ist 87 hierher gekommen, und wenn er dann zum Beispiel sagt, so, also der ist komplett politikverdross mittlerweile, der, so, der kann auch eh nicht wählen. So. Aber das ist auch der Punkt, das ist auch der,
ja,
Punkt,
das dass er zum Beispiel das sagt, so,
dass er zum Beispiel sagt, jo Pablo, ich bin 87 Jahre gekommen, ich habe ja an diesem Kanzleramtstunnel mitgebaut. Mhm. Ich habe dieses Land mit aufgebaut, ich habe die Wende miterlebt und ich habe die gleichen Rechte wie jemand, der vor 2 Jahren hier nach Deutschland gekommen ist. Mhm. So, und das verstehe ich dann auch, dass es dann halt auch irgendwie so eine Art von Frustration gibt. Also zum Glück wählt er jetzt nicht AfD oder so, aber einfach immer dieses Annehmen von, ja okay, wir sind die Grünen und deshalb wählen alle Schwarzen und alle Araber wählen, und so, ja, wählen alle, werden für uns wählen, weil wir sind die Grünen und wir schreiben Vielfalt auf unsere Plakate. Aber ja, was ist denn handfest? Was macht ihr für uns?
Und das ist ja, sind ja so 2 Punkte auch hier ganz wichtig. Das eine ist, was sie wirklich machen. Also, ne, sie haben jetzt in der letzten Legislaturperiode haben sie das Staatsangehörigkeitsrecht liberalisiert. Sie machen sowas wie einen Spurwechsel, damit halt Leute, die als Geflüchtete kommen. Es gibt Sachen, die sie machen, aber der Punkt ist doch, es ist nicht immer nur die Frage, was du machst, sondern auch, wie du es kommunizierst.
Ja.
Und wenn du halt nicht community-spezifisch gelernt hast zu kommunizieren, wenn du Migrante-Communities nicht gezielt ansprichst, sie eine eigene Programmatik für sie entwickelst, wie zum Beispiel für deinen Vater, dann wirst du sie nicht gewinnen. Also jenseits davon, von dem, was du wirklich machst, es geht einfach auch wirklich um das Kommunikative. Mhm. Da, also die sind halt meilenweit davon entfernt, überhaupt ein Angebot zu kreieren, das community-basiert gebaut ist und dann auch community-spezifisch produziert wird, plus das dann auch noch zu übersetzen in die digitale Welt. Also ne, in der analogen Welt können sie es schon nicht gut. Ja. Und dann auch noch in der digitalen Welt, da haben wir wirklich enorme Baustellen.
Also die AfD hat das jetzt schon, macht das jetzt schon besser als die anderen Parteien. Das ist ja krass.
Schau, also für die Türkei
rassistischste Partei, ja, überholt alle anderen Parteien in der Art und Weise.
Im letzten Jahr Maximilian Krah für die Türkei-Stämmigen eine Reihe von Videos, TikTok-Videos produziert.
Ja, aber ich finde das auch immer, diese Annahme, diese falsche Annahme, dass unter migrantischen Communities, dass es keine konservativen Menschen gibt oder so, oder keine, es gab bisher nicht so viele Angebote dann für konservative Menschen innerhalb von migrantischen Parteien zu wählen, ohne dass es gegen ihre eigenen Interessen geht. Aber jetzt ist es halt, das ist das, was ich halt nicht verstehe, weil ich denke immer, ich kann mich da sogar reinversetzen, wenn ich, dass ich konservativ sein könnte, aber dann könnte, hey,
es ist ja auch was Gutes. Also, ne, wir haben ja so viele Facetten.
Ja, genau.
Wir alle haben Facetten von uns,
alle
wo wir konservativ sind.
So,
also ja. Ich habe Lebensbereiche, wo ich extrem liberal bin und dann aber auch Lebensbereiche, wo ich sage, okay, vielleicht bin ich hier ein bisschen konservativ. Ja. Das ist vollkommen okay.
Aber bisher, oder meine Grenze ist immer noch natürlich dann halt am Ende nicht gegen meine Interessen und vor allem nicht gegen nicht gegen die Interessen von uns allen irgendwie sozusagen in der größeren Gruppe dann zu gehen. Aber das scheint ja aufgeweicht zu sein. Also der Wunsch nach Veränderung oder der Wunsch nach so Denkzettel verteilen oder der Wunsch nach, ich weiß nicht genau was, ist größer als so die eigenen Interessen zu wahren. Das finde ich richtig, da komme ich gar nicht drauf klar. Also
ich finde, das ist ja auch das Paradox der Folge eigentlich, weil man sich halt so denkt, natürlich gibt es dieses Spektrum, aber eigentlich sollte es ja eine rote Linie geben.
Ja.
Und vielleicht sollte diese rote Linie sein bei Menschen, die halt literally dich selber abschieben wollen. Das würde ja irgendwie Sinn machen. Aber trotzdem ist es ja so, und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass AfD-Wähler generell, aber dann natürlich auch migrantische vielleicht umso mehr, Menschen sind, die sich halt so gesellschaftlich abgehängt fühlen.
Mhm.
Also das klingt jetzt so super akademisch, zumindest in meinem Kopf. Was bedeutet das denn, gesellschaftlich abgehängt sein?
Vor allem, also du hast es beim ersten Mal als abgehängt fühlen beschrieben. Das ist genau der Punkt. Das sind oftmals gar nicht Leute, die wirklich abgehängt sind. Die haben irgendwie eine heteronormative Partnerschaft, 2 Kinder, 3 Kinder, 2 SUVs vor der Tür für Mama und Papa und so weiter. Und trotzdem ist dann dieses Gefühl von, wir sind krass abgehängt da. Es ist halt das Gefühl. Und Gefühle kannst du halt eher durch Kommunikation erreichen. Du musst natürlich auch so gesellschaftliche Realitäten schaffen, aber vor allen Dingen auch durch Kommunikation. Und das ist eben das, was sie sehr gut machen, dass sie wirklich Leute versuchen, ne, das, was man aus dem Marketing kennt, irgendwie da abzuholen, wo sie sind, aber auch dann in einen Ort zu bringen, wo sie eigentlich gar nicht sein wollten, wo sie, glaube ich, gar nicht wissen, wo sie sind, aber sie in diesen Ort zu bringen. Und das ist, das machen sie sehr gut.
Ich versuche das nur mal zu übersetzen. Das heißt, jemand ist eigentlich, dem geht's gut, genau, aber dem wird quasi eingeredet, eigentlich geht's dir gar nicht so gut.
Ich glaube, da würden wir jetzt einen falschen Schwenk machen, weil ich glaube, das ist eben nicht nur ein Gefühl und ich glaube, das ist ein Fehler, den wir die letzten 5 oder 10 Jahre gemacht haben, gesagt haben, AfD-Wähler sind Leute, die sich abgehängt fühlen. Das ist nachweisbar, dass, also bestes Beispiel, wenn man jetzt sich einfach mal den USA-Wahlkampf anschaut, danach wurden Umfragen gemacht unter Harris-Wählern. Wer unter den Harris-Wählern, wen hat die Inflation finanziell so stark belastet, dass es eine Schwierigkeit in, dass eine Schwierigkeit dargestellt hat, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Unter Harris-Wählern haben 25% der Wähler und Wählerinnen angegeben, okay, die Inflation und die Wirtschaftskrise haben großen oder starken Einfluss auf oder große Schwierigkeit für mich und meine Familie dargestellt. Unter Trump-Wählern haben 75% der Wähler und Wählerinnen gesagt, die Inflation haben eine große Schwierigkeit für mich und meine Familie dargestellt. Mhm. Also oftmals sind es einfach krasse, krasse Verteilungskämpfe, die einfach wegignoriert werden. Also wie viele, das macht ja einen kompletten Unterschied, ob ich mir meinen Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt meiner Familie, ob ich damit, also ich weiß nicht, ich glaube viele Leute, die uns auch zuschauen, ich weiß es auch aus meiner eigenen Biografie, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber mit Armut aufzuwachsen, das macht Menschen auch mittlerweile irgendwann dann krank.
Ja.
Und wenn ich jetzt im Monat gerade so über die Runden komme und gerade so schaffe, meine Miete zu bezahlen oder das vielleicht auch nicht schaffe, mir Geld irgendwo zusammenleihen muss, dann macht es dann auch keinen Unterschied, ob ich bei der nächsten Wahl die SPD wähle, die Grüne wähle oder die weiß ich wen wähle, weil dann macht es keinen Unterschied mehr, weil egal wer als nächstes, ich kann es euch jetzt auch schon sagen, egal wer der nächste Mal Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wird, es wird für arme Menschen teilweise keinen Unterschied machen, weil die sich ihren Lebensunterhalt nicht finanzieren können. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz oft wegignoriert wird, weil seit Jahren oder seit mehreren Jahren jetzt irgendwie auch schon ein Verteilungskampf von oben nach unten stattfindet. Und das wird halt wegignoriert. Dann wird gesagt, ja, die fühlen sich nicht abgeholt oder so. Und das finde ich, das ist dann oftmals auch eine Verharmlosung der Probleme, die gerade stattfinden, weil Studien zeigen ja auch, dass die Schere zwischen Arm und Reich halt auch immer weiter auseinander geht. Oder, ja, ich verirre mich. Ja,
nee, aber du hast vollkommen, nee, du hast vollkommen recht. Also, dieser sozialpolitische Ansatz ist natürlich extrem wichtig, ne? Diese Schere zwischen Arm und Reich, diese vertikale Polarisierung, extrem wichtig. Wenn wir uns die Profile der AfD-Wähler in den letzten Jahren angeschaut haben, dann waren das ganz viele Ärzte, Anwälte, und das sind genau diejenigen, die natürlich auch so als im öffentlichen Leben als so Meinungsmacher auftreten. Das ist genau die meine ich, die sich abgehängt fühlen, obwohl es ihnen richtig, richtig, vergleichsweise richtig, richtig gut geht. So. Und da muss man natürlich ganz vorsichtig sein, zwischen denen zu unterscheiden auch, denen es wirklich richtig schlecht geht und denen, die es eigentlich gut geht, die aber dann trotzdem sagen, uns geht es allen so schlecht, gerade mir geht es so schlecht, obwohl ich 2 SUVs vor der Tür habe, so. Da muss man einfach wirklich extrem vorsichtig sein. Und da sind natürlich ganz viele Leute auch eher ansprechbar. Und Leute, die halt in diesen Berufen sind, die haben einfach auch andere Netzwerke.
Ja.
Ne, die wirken dann in bestimmte Netzwerke, versuchen in bestimmte Netzwerke reinzuwirken, um genau dieses Bild zu erzeugen, dass es auf einmal, dass es wegen der Ampel geht es jetzt allen schlecht. Ne, also es geht darum, sie die Schuld zuzuweisen.
Nee, aber das ist ja der Punkt, den du gebracht hast, der ist ja im Grunde genommen das, was Ali Boumaier auch gesagt hat, bei Leuten, die mit ihm in der Nachbarschaft aufgewachsen sind, die sehen im Grunde genommen genau dieses Phänomen, dass die auch seit Jahren sich hier ein abbuckeln und aber nicht sehen, dass es vorwärts geht, dass sie irgendwo hinkommen, sondern dass das im Grunde genommen einfach nur ein Teufelskreis ist, wo das Leben deiner Großeltern sehr ähnlich war zu dem deiner Eltern, sehr ähnlich ist zu dem deines Lebens und wahrscheinlich auch so ähnlich sein wird zu dem deiner Kinder. Und du dir natürlich an einem gewissen Punkt, und ich glaube, finde das rein emotional irgendwie nachvollziehbar, dann irgendwann auch zu sagen, so, naja, guck mal, wir hatten jetzt immer politisch so das und das hat uns nie was zurückgegeben, obwohl wir uns, ist ja keiner von denen faul oder keiner von denen will nicht irgendwie, sondern da kommt einfach nicht viel zurück. Und ich glaube, das ist jetzt rein meiner Biografie geschuldet. Gerade wenn du eine Biografie hast, deren, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
Ich bin sau gespannt.
deren Biografie mit der deutschen Außenpolitik eher ja, in zwei Richtungen geht, fühlst du dich natürlich noch weniger abgeholt. Weil du
aber so, so wenig abgeholt, dass man...
Ja, genau, das ist halt finde, der Punkt. Und das, genau, ja, weil du dir dann irgendwann sagst, naja, guck mal, nimm dir jetzt die jetzige Bundesregierung. Ne? Mhm. Du hattest die SPD mit drin, du hattest die FDP mit drin, du hast die Grünen mit drin. Das heißt, so die drei Parteien der Mitte oder so Mitte-Links, ja, oder wie auch immer man das jetzt betiteln möchte, machen schon mal gar nichts für Menschen, die jetzt irgendwie aus, wir nehmen es jetzt mal sehr konkret, aus dem Libanon kommen, mhm, aus dem Jemen kommen, aus Palästina kommen. Ja. Im Gegenteil eigentlich sogar. Ne? Ja. Also du, literally Leute, die jetzt gerade diesen Podcast hören, haben Menschen verloren in ihrer Familie, weil mhm, deutsche Waffen geliefert wurden.
Ja.
So, das ist ein Fakt. Ne? Und da gab's, kannst du davor auch Jahre in die Vergangenheit reisen, wo andere Biografien dann betroffen sind,
ja,
die durch deutsche Außenpolitik einfach negativ...
Aber wie wird Schicksale die AfD haben das anders machen? Das ist das, was ich...
Naja, deswegen sage ich, es ist vielleicht gar, also reine meine Wahrnehmung, ne? Vielleicht ist das gar nicht per se jetzt ein AfD-Ding, sondern mhm, es ist einfach nur die Alternative.
Aber warum ja, nicht zum Beispiel ja, dann ins andere Extrem gehen und sagen, die Linke, also die ist zwar politisch gerade nicht besonders relevant, aber... Von den Ansichten her eine der wenigen Parteien, die zum Beispiel das, was du gerade angesprochen hast, so ein bisschen
aber auf Social Media
thematisiert.
Pablo liegt ganz, ganz ja,
ja, weil die Linke halt einfach in, und die Linke nicht nur in Deutschland, sondern die Linke europaweit und auch global, na okay, bleiben wir mal bei Europa, aber die Linke, die europäische Linke hat in den letzten Jahren so hart reingeschissen, also ja, dass es gerade auch so eine krasse Verschiebung nach rechts gibt, da kann... Man, wahrscheinlich werden sich jetzt in irgendwelchen WG-Kreisen irgendwie empört, der Drehtabak in die Ecke geworfen sagt, wie kann das so, aber,
wow,
aber ist halt so, das wäre ja viel zu einfach, wenn sich jetzt die Linke hinstellt und sagt so, ja, wir haben damit nichts zu tun. Ihr habt kein Angebot und keine Antworten geliefert und ihr habt an der und an der und an der Stelle versagt, vernünftig zu kommunizieren. Und es muss ein linkes Angebot kommen, genauso wie Rechte in den letzten Jahren halt Bündnisse geschlossen haben, mhm, und Bündnisse halt wirklich länderübergreifend Bündnisse geschlossen haben und quasi richtige Allianzen gebildet haben und dadurch halt auch irgendwie eine rechte Agenda irgendwie auf die also rechte Programme auf die Agenda bringen konnten, die dann halt wirklich überall in der breiten Masse kommuniziert wurden. Oder
ja, und von der sich auch die anderen Parteien das abgeguckt haben.
Genau, und was kam denn von der Linken? Also ich weiß, mhm, und das gab ja dann noch Streit innerhalb der, vor allem auch innerhalb der deutschen Linken, man hat mhm, das ja dann auch gesehen, und ich finde, das ist dann ein perfektes Beispiel, völlig unabhängig, wie man zu der stehen mag und auch zu der Partei, Bündnis Sarah Wagenknecht. Mhm. Wie viele Altlinke dorthin gegangen sind. Mhm. Das sind meine Oma, meine Mutter, dass sie so waren so... So, ja, aber so, weißt du? Und dass einfach dieses, dass es die Linke nicht geschafft hat, irgendwie unterschiedliche Interessen trotzdem irgendwie unter einem Konsens, unter einem gemeinsamen Nenner zu vereinbaren. Und das hat die Rechte halt irgendwie besser hinbekommen.
Lass uns doch bei der Palästina-Geschichte bleiben. Wer sind denn die Parteien?
Wow. Du bringst meinen Pulli aus. Okay.
Wer sind denn die Parteien, auch mit Blick auf den Angriff Russlands auf die Ukraine, wer sind denn die Parteien, die auf Social Media sich als Friedensparteien stilisieren? Das sind die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die sind sehr offensiv damit, dass sie sich als ja, Friedensparteien stilisieren. Die haben gar kein Angebot dafür. Und im Übrigen auch für die einkommensschwachen Menschen in Deutschland hat die AfD ein genau gegenteiliges Angebot. Mhm. Sie werden, wenn die kommen, wird es den armen Menschen noch schlechter gehen. Das ist ganz klar. Jugendclubs, na, da wo Ali unterwegs war, diese Jugendclubs, mhm, ich weiß, diese Mitte-Links-Parteien haben das nicht gut kommuniziert und so weiter, aber dass es diese Jugendclubs noch gibt, dass es das Bundesprogramm Demokratie-Lieben noch gibt, wo die Zivilgesellschaft gestärkt wird, das ist alles irgendwie ein Produkt, aber sie kommunizieren es schlecht, aber sie schaffen eigentlich Realitäten, nämlich, dass es den Jugendclub in der Nachbarschaft gibt. In den nächsten Jahren unter anderen Regierungen wird es diese Jugendclubs nicht geben. Das heißt, sie werden nicht mal mehr ihre Jugendclubs haben, es wird ihnen noch schlechter gehen, aber niemand kommuniziert es ihnen vernünftig, dass es ihnen noch schlechter gehen wird. Mhm. Es ist eine Frage des Angebots, des kommunikativen Angebots von den demokratischen Parteien und sie verkacken es einfach. Sie machen es einfach so schlecht, dass sie nicht zeigen können, was sie eigentlich gemacht haben und was ihnen weggenommen wird. Und das ist ein perfektes Beispiel. Deswegen danke, Pablo, dass du das gesagt hast. Den armen Menschen wird es noch schlechter gehen mit der AfD in jeder Hinsicht. Und mit Blick auf die internationalen Konflikte wird es auch nicht besser werden, wenn die AfD kommt oder wenn eben andere Parteien. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wird nicht die Friedenspartei sein.
Ich mach nochmal ein paar Punkte auf, die wir jetzt, glaube ich, noch nicht angesprochen haben. Einer von den Punkten ist, als wir diese erste Mal die Folge versucht haben aufzunehmen, der junge Mann kam aus Albanien. Mhm. Er war gläubiger Moslem aus Albanien, zweite Generation hier. Und so einer seiner Punkte war oft so, das, ich fasse es jetzt mal so sehr einfach zusammen, dass er so ein bisschen so der, ja, der gute Ausländer sein wollte. Deswegen gibt es eine These, nämlich Migranten und Migrantinnen wählen die AfD, weil sie sich durch die Partei als gute Deutsche inszenieren können und dadurch gesellschaftliche Anerkennung erhoffen. Also so ein bisschen, ich kann mich so stilisieren, um so ein bisschen irgendwie diese Schritte nach oben zu machen.
Also ich hatte, das hört sich jetzt an, das machen PolitikerInnen auch immer so im Wahlkampf, dann erzählen sie immer von der Taxifahrt zum Flughafen, wo sie Kontakt hatten mit echten Menschen, aber so war es wirklich bei mir. Ich war neulich im Uber mit einem ägyptischen Fahrer und wir haben uns unterhalten und als ob er geahnt hat, dass wir ein paar Tage später diese Folge aufnehmen, ist es ganz schnell politisch geworden und er hat mir dann eben erklärt, warum er die AfD wählen wird. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, also okay Bruder, wir sehen uns im Abschiebflugzeug, weil ich weiß nicht, was du denkst. Ne? Also kommst auch auf jeden Fall dran. Und das war für ihn, er hat das die ganze Zeit abgelehnt. Er hat gesagt, nein, was sollen die denn machen? Ich habe die deutsche, also von sich gesprochen, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, ich habe ein Unternehmen, das 23 Menschen Arbeit gibt. Und dann meine ich selber, das sehen die Leute ja auf der Straße dir nicht an, wenn es darum geht. Also er glaubt nicht an diese sogenannten Remigrationspläne und er glaubt sich vor allem auch geschützt durch einen Status, den andere, die jetzt neu in Deutschland sind, nicht haben. Und deshalb diese These, dass es ein Zugehörigkeitsgefühl irgendwie gibt, ganz weird durch Ausschluss eigentlich, die hat auf jeden Fall da so Bestand gefunden. Also der hat das mir so, ja, für ihn relativ überzeugend erklärt, warum wir uns nicht im Abschiebeflugzeug sehen werden, Platz 7a, wie ich gesagt habe. Und er meinte, nein, ist einfach nicht, wird einfach nicht passieren. Und für mich ist das wirklich, ohne jetzt Angst zu schüren, ich finde schon, dass es eine Realität sein kann. Also die AfD hat das sehr überzeugend formuliert und kommuniziert, dass sie das vorhaben. Und ich glaube ihnen das, wenn sie das sagen. Und deshalb würde ich das gar nicht darauf anlegen. Aber er hat die ganze Zeit davon gesprochen, Deutschland ging es so schlecht, so lange Zeit. Es ist jetzt Zeit für ein Reset. Also er hat das Wort nicht benutzt, aber so ein ähnliches Wort. Ich habe das Gespräch aufgenommen, aber ich glaube, das ist illegal, deshalb kann ich nicht. Aber ja, auf jeden Fall, weil ich mir das alles merken wollte, was er gesagt hat. Und er hat wirklich immer wieder gesagt, Deutschland, also diese komplette Kommunikation aufgesaugt. So, Deutschland braucht einen Neustart in irgendeiner Art und Weise. Aber so einen Neustart, der so krass gegen seine Interessen geht. Aber wenn er sich nicht so wahrnimmt wie jemand, der davon betroffen sein könnte, dann fühlt er sich wohl damit, die AfD zu wählen.
Und er hat sich selbst als quasi guter Deutscher gesehen, weil er...
Ja, der hat, also genau, der hat gesagt, er hat nicht nur einen Job, er gibt sogar Arbeit und er hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Und für ihn ist das, also reicht das sozusagen als Schutz. Und ich habe versucht, ihn auch aus meiner eigenen Biografie zu erzählen, dass das so Merkmale sind, die dich am Ende, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn man jetzt so komplett den Extremfall denken würde, die dich natürlich nicht schützen. Also ich bin in Ruanda geboren und aufgewachsen und in Ruanda gab es auch konstruiert drei Ethnien, die dann am Ende sozusagen von den Kolonialmächten, von den ehemaligen Kolonialmächten so gegeneinander gestellt wurden. Und das hatte dann am Ende ist am Ende dann in einen Genozid gemündet. Die Leute sehen, die drei Ethnien sehen alle gleich aus. Es gab schon vorher sogenannte Mischehen. Also es ist unglaublich schwer, wirklich da so puristisch vorzugehen und zu sagen, nein, die sind die und die sind das. So. Und ich finde, das ist halt immer so die Macht. Und ich will damit nur sagen, ganz lange haben sich auch manche Leute geschützt gedacht, weil sie gedacht haben, naja, aber ich gehöre ja der richtigen Ethnie an. Man konnte das auch so ein bisschen, man konnte so Papiere kaufen und so weiter. Und die haben ganz schnell gemerkt, dass es eben, dass dieser Schutz non-existent ist. Also wenn die Propaganda wirkt und die Maschinerie losgeht, dann ist es auch scheißegal, ob du 23 Leuten Arbeit gibst oder ob du einen deutschen Pass hast. Das wird dich nicht schützen, weil du zu der Gruppe gehörst, die als Feind markiert wird und die irgendwie dann deshalb weg muss, in welcher Form auch immer. Aber das ging nicht in seinen Kopf rein.
Es wäre ja auch faktisch falsch. Also es gab ja dieses Geheimtreffen in Potsdam Anfang des Jahres, wo die ja auch relativ eindeutig deren, weiß ich gar nicht, 10-Stufen-Plan irgendwie aufgestellt haben, wo sie gesagt haben, naja, als allerersten Schritt sollten wir mal an die Macht kommen, wollen wir erstmal alle, ich glaube, die haben das so als Illegale bezeichnet und Leute mit nicht richtigen Papieren oder gar keinen Papieren oder mit Nicht-Angehörigkeit, die wollen wir als allererstes mal loswerden. Aber das war ja nur der erste Schritt in deren Plan. Der zweite Schritt wäre ja gewesen, all diejenigen, die eben kein rein deutsches Biografie haben, dann irgendwann loszuwerden.
Das habe ich versucht, ihm
selbst
auch zu sagen.
Selbst der gute Abdullah, der gute Taxifahrer, der wäre ja dann auch dran gewesen.
Also, ja, ich meine auch, du bist vielleicht nicht im ersten Flugzeug, aber du bist in einem Flugzeug auf jeden Fall. Ja,
ich glaube, es ist aber hier wichtig, also wir müssen uns mit den Visionen, ne? Es gibt gibt ja so Intellektuelle, auch bei den Rechtsextremen gibt es ja Intellektuelle, gab es schon immer, die denken Dinge vor. Und was war die Vision vor 5 Jahren? Die Vision vor 5 Jahren war, wir müssen die Parteien der Mitte, die demokratischen Parteien dazu bringen, dass sie unsere Talking Points übernehmen. Mhm. So, check. Ne, im
auf jeden
Stil
Fall
abschieben. Ja. Es gibt mehrere Beispiele, wo wir sagen können, okay, die demokratischen Parteien haben migrationspolitisch, sind die so nach rechts, so weit nach rechts gewandert. Die CDU freut sich, dass die SPD konservative, in ihren Augen konservative Dinge sagt, während sich dann die AfD freut, dass beide genau das sagen, was sie wollen. Die lehnen sich zurück und sagen, voll geil, die machen unseren Job. Also diese Vision haben sie erfüllt. Und jetzt, ist die Frage natürlich, was ist die Vision für in 5 Jahren, für die nächsten Jahre. Die gesellschaftliche Realität werden sie nicht leugnen können. Nämlich seit 20, 30 Jahren wird gesagt, demografischer Wandel. Und der Schuh drückt jetzt. Also dieses Land, bei aktuell 1,1 Millionen Menschen, die auswandern, braucht es jährlich 1,5 Millionen Menschen, die zuwandern, um unseren Wohlstand zu sichern. In den nächsten 10 bis 15 Jahren wird die Hälfte der Beschäftigten in Rente gehen. Also diese Realitäten wird auch eine AfD, wenn sie irgendwann in Regierungsverantwortung sein sollte, wird sie diese Realitäten nicht negieren können. Das heißt, sie werden auch abhängig sein von Migration. Die Frage ist dann, was denken jetzt eigentlich diese Intellektuellen? Was haben sie für eine Vision? Mhm. Und die Vision ist und wird ein ethnisch gebautes Kastenwesen. Ne? Dass sie dann
das
sagen,
hört
okay,
sich super
du kannst
an.
Mit deinem,
bekommen.
Du kannst mit deinem Taxi-Uber-Unternehmen bleiben.
Ja.
Aber das ist dein Limit.
Bestimmte Sachen bleiben dir trotzdem verwehrt.
Genau.
Ne?
Bestimmte Dinge, bestimmte Rechte, vielleicht das Wahlrecht, bleibt dir dann verwehrt. Und wenn du nicht politisch mitbestimmen darfst, dann ist das schon mal sehr ungünstig, wie auch das Beispiel von Pablos Vater zeigt. Weil das ist die eigentliche Katastrophe. Und genau an diese Rechte werden sie versuchen ranzugehen, um dann halt, weil die Realität, dass sie Zuwanderung brauchen, egal wie viel sie dann symbolisch abschieben, das ist schlimm genug, jeder einzelne Fall ist schlimm genug. Aber sie werden diese Realität nicht negieren können, weil sonst ist Armut eine schrumpfende und arme Gesellschaft ist die gesellschaftliche Realität, wenn wir keine Zuwanderung haben.
Aber kennst du das Phänomen von diesen guten Deutschen?
Absolut, das gibt es in der Literatur. Das ist immer als Good Migrant, Bad Migrant oder vor allen Dingen als Good Muslim, Bad Muslim beschrieben. Mhm. Dass da immer das wird auch hergestellt. Ne? Also das ist, wir alle kennen das, du sprichst ja gut Deutsch, du kannst ja dies und du kannst ja jenes. Wir alle kennen das, das ist überhaupt nicht neu, das ist auch schon so ein bisschen ausgelutscht. Aber es findet unter unseren Leuten auch statt, dass wir sagen, ja, ich bin noch nicht wie die. Mhm. Und das ist natürlich sehr schlecht. Es zeigt, dass wir in uns vielfältig sind, aber genau das ist eben das, was nicht passieren sollte, dass wir jetzt anfangen, nach unten zu treten und zu sagen, ist mir doch egal, wenn es denen schlecht gemacht wird, Hauptsache ich habe hier meine Privilegien und ich chill mit meinen Privilegien und so weiter. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir vorankommen werden, weil wenn uns Rechte aberkannt werden, zum Beispiel das Wahlrecht, dann wird nicht unterschieden zwischen...
Wie lange bist du schon in Deutschland oder wie akzentfrei?
Angestellte und so. Das wird
bist du Union-Fan?
Oh nein, nicht schon wieder Fußball-Talk.
Wir kommen zur zweiten These. Menschen mit Migrationshintergrund wählen die AfD, weil sie trotz eigener Diskriminierungserfahrungen andere Migrantengruppen als Konkurrenten um soziale, wirtschaftliche Ressourcen sehen.
Ja, also kann auch sein. Weil ich glaube, wenn man jetzt mal das Ganze, was wir vorhin besprochen haben mit so, hey, du willst die AfD, das heißt, du bist ja auch dafür, dass du dann irgendwann selbst abgeschoben wirst. Ich glaube, neben all dem, was die AfD sonst so labert, kann man das dann vielleicht als migrantische AfD-Wähler vielleicht auch mal kurz wegignorieren so und alles andere betrachten. Und der Soziologe Aladin El-Mafalani, der hat auch ein Buch geschrieben, wo es um Integration ging und Aufstieg von Faschismus. Und es ist halt auch immer zu beobachten, dass halt faschistische Ideologien immer einen Zuwachs bekommen, wenn es halt um Verteilungskämpfe geht, so. Als erstes wird zum Beispiel dann Migranten gesagt, okay, du kannst auch was von diesem Kuchen mit abhaben, und dann ist man relativ froh, dass man irgendwie was von diesem Kuchen abhaben darf. Und dann kommt 2015, gibt es wieder eine große Welle an Zuwanderung nach Deutschland, heißt es, dann wird dir gesagt, ey, guck mal, jetzt kommen noch andere Leute aus Afrika oder aus Südostasien, die wollen auch was von dem Kuchen. Wenn du quasi was von einem Stück Kuchen behalten möchtest, dann musst du auch dafür sein, dass sie wegkommen, weil sonst kriegst du denn weniger. So, und das ist halt so ein bisschen, das ist halt immer so ein bisschen absurd, dass dann halt so bei so, was heißt absurd, das ist halt einfach, das ist ja auch schon historisch, konnte man das ja auch immer wieder beobachten, dass dann halt den Schwächsten und den Ärmsten immer wieder gesagt wird, ey, du hast weniger, wenn die was abkriegen. Mhm. Und das finde ich halt auch so eine ganz, wirklich, das fand ich so pervers widerlich von, sorry, ich musste sagen, Christian Lindner, das fand ich pervers widerlich. Ich glaube, das war vor ein paar Wochen, als es darum ging, wir können gerade zum Beispiel Kindergrundsicherung nicht durchbringen oder wir können nicht mehr Sozialausgaben durchbringen, weil ansonsten müssen wir die Ukraine-Hilfe streichen. Du bist so, what the fuck? Was hat das mit dem zu tun? Du spielst gerade deren Interessen, deren Existenzinteressen, also wie kann ich meine Miete bezahlen, wie kriege ich meine Kinder in die Schule und so, spielst du gegen das Interesse aus, dass die Ukraine zum Beispiel finanzielle Unterstützung braucht. Also dieses gegenseitige Ausspielen von Interessen der Schwächsten innerhalb der Gesellschaft. Und das ist so, glaube ich, halt auch ein großer Grund, warum dann viele Leute dann halt verfänglich für sowas werden. Also ich glaube, bei Menschen, die halt in Armut leben, die brauchen halt immer einen Sündenbock dafür. Oder es ist dann leicht, einen Sündenbock auszumachen. Und das ist dann, wenn du dann in Armut bist, du brauchst eine einfache Erklärung für deinen Lebensmissstand. Und das ist dann halt meistens, ja okay, das ist die Person, der es halt eventuell vielleicht noch beschissener geht.
Aber es gibt auch konkrete Beispiele eigentlich dafür, dass es andersrum funktioniert. Also wenn ich jetzt an Gespräche denke mit so in so verschiedenen Formaten mit Bürgerinnen und Bürgern, dann geht es darum, ja, ich finde keine Wohnung, sozialer Wohnungsbau. Mhm. So. Aber um sozialen Wohnungsbau zu forcieren, brauche ich Arbeitskräfte. Und gerade der Bausektor hat keine Mangel, da mangelt es an Arbeitskräften. Das heißt, um diesen sozialen Wohnungsbau überhaupt vorantreiben zu können, brauche ich Personen aus dem Ausland, damit sie mit mir gemeinsam das bauen. Ja. Das ist genauso in der Bildungslandschaft. Wir haben einen enormen Fachkräftemangel im frühkindlichen Bereich. Mhm. Kita-Erzieherin. Oh, ja. Maximaler Bedarf. Wenn wir den aus dem Ausland nicht decken, dann heißt das, dass diese Personen nicht arbeiten gehen können, weil sie ihre Kinder betreuen müssen. Das heißt, diese ganze Konkurrenzlogik, die ist eigentlich ziemlich einfach aufzulösen, weil wir dann sagen können, deine Situation wird noch schlechter werden, wenn die Leute aus dem Ausland nicht kommen.
Aber warum machen
verbessert
das?
Wenn sie sich kommen.
Aber so kommuniziert die AfD es ja trotzdem. Also ich kann es so beobachten, wenn du jetzt zum Beispiel oben Mecklenburg-Vorpommern und ich weiß auch ganz genau mit diesem, dass es einen Mangel an Pflegepersonal gibt, dass es einen Mangel an, gerade auch oben Mecklenburg-Vorpommern, Ostsee-Region, die haben totalen Fachkräftemangel, wenn es auch so um Tourismusbranche geht, ja. Leute, die im Hotelsektor arbeiten. Wie viele Menschen aus Polen fahren drüber nach Usedom, arbeiten Hotel, aber sollen dann so schnell wie möglich wieder nach der Arbeit zurück nach Polen rüberfahren. Ja, ja. Also das findet ja trotzdem noch statt. Also das ist halt so ein bisschen absurd. Oder man kann es ja auch beobachten, ey, wie oft wurde das in rechten Kreisen kommuniziert, als der Krieg in der Ukraine gestartet ist. Am Anfang war es so, ja okay, die kommen zu uns, wir helfen denen. Und dann irgendwann ist so diese Stimmung gekippt und war so, ja, die Ukrainer nehmen uns die Wohnung weg.
Ja, wie
die
auch 2015, oder nicht? Ja, da gab es doch auch diese Leute, die am Bahnhof, sogenannten Bahnhofsklatscher. Ja. Und dann ist die Stimmung auch geturnt.
Ja, und das ist so.
Und also die Faktenlage ist aber klar, also auch die 2015 gekommen sind, unter denen sind mehr erwerbstätige Männer als unter den nicht-migrantischen Menschen nach 8 Jahren. Und wenn es keine bürokratischen Hürden gäbe, dann würden sie noch schneller in den Arbeitsmarkt eintreten. Und das ist halt so, wir haben im Vorfeld ja über diese Aufstiegsaspiration unter migrantischen Menschen gesprochen. Mhm. Das ist krass, wie viele von den migrantischen zweite, dritte Generation, auch die als Geflüchtete kommen, wie schnell die etwas aufbauen möchten, wie steil sie nach oben möchten. Und deswegen ist dieses Beispiel von Aladdin natürlich sehr gut, weil unter diesem Label, du integrierst dich gut, darfst du bis zu einer gewissen Stelle, aber wenn du mitentscheiden möchtest, ab dem Punkt, wo du mitentscheiden möchtest, erlebst du dann wieder nochmal krasse Widerstände, weil dann heißt es, ja, aber da findet ein Gatekeeping statt. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, diese Aufstiegsaspiration ist schon etwas, was migrantisches Leben von nicht-migrantischem Leben etwas unterscheidet.
Ja.
Der Punkt dabei ist aber, wenn wir jetzt, weil wir eingangs ja über diese ganzen Anti-Vogue-Geschichten gesprochen haben, wenn jetzt jungen Leuten jungen Migrantenleuten, die halt viele Jahre in Armut aufgewachsen sind und dann durch ihre Aufstiegsaspirationen haben sie irgendwas geschafft, haben was geleistet und kriegen jetzt diese finanziellen Benefits, die finanziellen Rewards dafür. Wenn dann Leute sagen, voll geil, aber Auto, so.
Oder Vermieter sein, ganz
ja, genau so, ne? Ja. Das ist so der Punkt, wo dann alle sagen, ey, ganz ehrlich, fickt euch. Ich habe so lange in Armut gelebt, ich habe immer diesen Traum gehabt von einem Benz. So, und jetzt,
ich lasse ihn mir nicht nehmen.
Ja, ja. Das ist halt, das macht es kompliziert. Damit spielt die AfD auch.
Und ich finde, das ist das, was die FDP letztlich vergeigt hat. Das sage ich schon seit ein paar Jahren. Also Migranten und unsere Aspirationen sozusagen nicht als ernstzunehmende politische Kraft zu sehen. Also das Potenzial, was darin steckt. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. So.
Bei der Bundestagswahl 21 waren es auch die Peak zwischen den Abiturientinnen, glaube ich, war das. Ja. War FDP und Grüne.
Ja, so und ich glaube, das wäre halt so, die hätten irgendwie ein Angebot machen können, was genau diese Leute abholt, die jetzt vielleicht aus Frust, das ist jetzt ein großes vielleicht, aus Frust sagen, ich will nicht, dass mir das weggenommen wird, ich will auch nicht diese kommunistischen Ambitionen der linken, woken, Stimmung mäßig, da will ich einfach keinen Nachteil von haben. Das hätte die FDP halt früher abholen können. So.
Ja, was aber, ja alles nicht stimmt, ne? Es ist ja,
ja, nee, nee, also, ne? Das
es
ist ja
kein, überhaupt keine ist, Verbotspartei und ja, so weiter, ja. Es geht über Möglichkeiten, aber die Wahrnehmung wird natürlich gesteuert aus dem Inland von rechtsextremen Kreisen, aber auch aus dem Ausland.
Wir machen es noch komplizierter, aber zu einem Punkt, weil so viele Punkte das sind. Ne?
Man, ja, ja.
Aber du hast ja auch von dir erzählt mit diesem Aufstieg. Wie war das denn für dich?
Mein Aufstieg?
Ja.
Ja, Krise. nein, aber ja, ich habe das Glück, dass meine Mutter deutsch ist, mein Vater ist Palästinenser und ich halt auch aussehe, wie ich aussehe. Das heißt, so diese der Rassismus kommt dann immer erst so in der zweiten Welle mit, nicht in der ersten Welle. Wenn ich jetzt, weiß nicht, wie meine Cousins aussehen würde, da wäre es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders. Der Nachname hat meistens schon, ich komme ja auch aus München, das heißt, der Nachname hat meistens schon gereicht.
Ein paar Türen zugemacht.
Auf jeden Fall zugemacht.
Und du hast sie aufgetreten?
Ja, aber du merkst trotzdem, egal wie oft du das machst, ich glaube, ihr kennt das ja genauso, egal wie oft du es machst und egal wie vermeintlich gut und sozusagen diesem Bild des guten Deutschen oder guten Ausländer, wie auch immer du dann entsprichst, es ändert nichts daran. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt in den 10 Jahren, in denen ich Journalismus mache, besser geworden wäre oder einfacher geworden wäre, sondern du läufst immer an dieselbe Tür, immer gegen die gleiche Wand und dann brichst du vielleicht einmal durch und dann ist da die nächste Wand und die nächste Wand und die nächste Wand. Und auch rein politisch, natürlich fühlt man das, dass du nicht, also gerade dieser Punkt, das, was du gerade meintest, mit dem man träumt von einem gewissen Lebensstil. Und wenn man dann da mal angekommen ist, ist auf einmal dieser Lebensstil von allen so komplett verteufelt. Und du bist so, naja gut, ich habe halt 20 Jahre von gerne fliegen geträumt. So. Ich hab halt, bin halt nie geflogen. So. Was wollt ihr jetzt von mir? Und wenn ich jetzt Inlandsflug mache, sage ich nicht, dass das geil ist. Aber so, das war mein Traumbild von
Lifestyle. Ich fühle mich nie angesprochen von diesen Diskussionen, weil ich immer denke, ich die ersten 12 Jahre meines Lebens in Ruanda verbracht. Ich bin nie geflogen. Meine Mutter hatte ein Auto, weil sie gearbeitet hat. Ich bin nie Auto gefahren. Das alles, dieser Carbon-Footprint, da habe ich noch einiges aufzuholen. Lass mich in Ruhe. Ja,
aber
voll.
Pablo, ist es nicht für ostdeutsche Biografien auch total relevant, dieser Punkt?
Also das kann man halt nicht so pauschalisierend sagen. Und ich glaube, das ist dann auch oftmals so ein Fehler, den viele halt so machen. Zum Beispiel bei meiner Oma, das ist halt gar nicht. Ich glaube, meine Oma hat noch nie so Brandenburg verlassen. So. Und ich glaube, das ist oftmals ein Fehler, wenn es dann so um Ostdeutschland geht und versucht, wenn man versucht, dieses politische Klima dann zu verstehen, dass man so sagt, ah, okay, im Osten ist die Stimmung für die AfD so und so, weil die sind alle so und so. Aber dabei haben die Menschen im Osten alle so krass unterschiedliche Biografien. Also zum Beispiel bei meiner Familie, so meine Mom, die war so, meinte, sie hatte zum Beispiel in der DDR-Zeit gar keine Probleme, weil sie aber auch politisch null interessiert war. Und deshalb ganz anderen Bezug zu Leben, zu ganz anders politisiert, als jetzt vielleicht Menschen, die vielleicht auch christlich waren. Die hatten zum Beispiel, das ist nicht so cool, oder Leute, die vielleicht queer waren in der DDR. Also ich glaube, diese ganzen unterschiedlichen Lebensrealitäten machen auch nochmal einen Unterschied. So. Aber auf jeden Fall, ich kann es voll verstehen, wenn so, man sieht es ja auch, wie so Eigentum und Besitzverhältnisse im Osten. Also ich glaube, nimmt man mal die Stadt Leipzig als Beispiel. 90% des Wohneigentums in Leipzig sind in der Hand Westdeutscher. Also ganz daher kommt auch dieses Sprichwort, Ostdeutsche sind Mieter im eigenen Land. Also weil Ostdeutsche einfach oftmals, es gab gar keine Vorstellung, gar keine gar kein Verständnis für Besitz. Ich habe meine Mom auch immer gefragt, hey, warum habt ihr nicht nach der Wende direkt Wohnung in Berlin gekauft? Ja. Meine Mom war so, woher sollte ich wissen, wozu und warum und wie kauft man eine Wohnung und so.
Und das ganze Konzept von Kredit zu
das
Bank.
Das Konzept vom Besitz überhaupt so. Und das so, dann gibt es jetzt natürlich auch Familien im Osten, die es jetzt irgendwie nach 10, 20 Jahren geschafft haben. Wir haben uns jetzt unser Haus hier gebaut bei Cottbus und wir haben jetzt hier unsere Einfahrt neu gemacht und wir haben jetzt unseren Volvo V60 Diesel. Ich bin stolz drauf und ich will den behalten und ich lasse mir den nicht verbieten. Und das versteht man natürlich auch voll. Mhm. Also das, ich nimm's dir, da kannst du dem auch niemandem was übel nehmen dann.
Und da geht es ja darum, also man es zu verstehen und es trotzdem zu versuchen zu transformieren. Also es, demokratische Parteien können ja trotzdem ein Angebot machen, wo sie sagen, I see you, aber so wäre vielleicht doch besser für uns gemeinsam.
Genau. Lass uns mal auf die Lösung, weil wir haben ganz viel über Probleme auch gesprochen, lass uns mal versuchen, diese Lösungen gleich anzusprechen. Nämlich diese Parteien, die eben alle nicht AfD-Parteien vielleicht sind. Was müssen die konkret tun, damit vielleicht nicht generell Leute die AfD wählen, glaube ich, aber vor allem migrantische Menschen nicht die AfD wählen?
Ich meine, sagt ihr es, hier steht es ja schon im Titel dieses Podcasts. Was würde Baba sagen? So, ne? Also ne, du, wenn du etwas community-basiert baust, wenn du Communities das machen lässt, dann werden sie gute Konzepte für sich, für die Ansprache entwickeln. In den demokratischen Parteien haben wir eine massive Unterrepräsentation von migrantischen Leuten. Mhm. Und dann wundert es mich auch nicht, dass die Community-Ansprache so ist, wie sie ist, nämlich nicht stattfindet oder schlecht stattfindet. Denkt bitte an dieses Kartoffel-Ranking von Olaf Scholz mit Yunus Saru.
Was? Was habe ich verpasst?
Du hast das nicht gesehen?
Nein.
Der war
besser für dich.
Der gute Herr Bundeskanzler ist ja auch auf TikTok.
Ja.
Und hat dann mit Yunus Saru, das ist ja einer, ich glaube, der größte deutsche TikToker, also mit den meisten Followern zumindest, auch wenn die meisten aus Indien kommen, aber
ui,
das ist ein anderes Thema. Shade. Die haben so ein Top 10 Kartoffel-Ranking gemacht. Und so, gekochte Kartoffel.
So wie Florian Würz-mäßig.
Ja, genau wie Florian Würz-mäßig.
Und, okay.
Ja, das ist so seine Ansprache gewesen für, ich glaube, Yunus ist Marokkaner, ich bin mir gar nicht genau sicher.
Und das war das Video, das war die Strategie.
Das ist so die Strategie. So, wir haben jetzt eine migrantische Zielgruppe angesprochen.
Ich meine, wenn das nur das Video, also wenn das eingebettet ist in einer größeren Strategie, dann kann man bestimmt auch ein paar Trends mitmachen. Aber
es war keine Kartoffel-Ranking.
Aber hat das Kamala Harris zum Beispiel richtig gemacht jetzt, so die Kampagne zum, weil die war sehr, ja, die Brad Summer und so, die war schon sehr.
Da steckt ja dann aber nicht viel mehr hinter. Und das ist das Problem. Das reicht ja dann nicht nur Repräsentation, sondern auch die Inhalte dieser Communities auch weiter transportieren. Deshalb meine ich auch, selbst wenn in Deutschland das Geld nicht da wäre, um große Influencer zu bezahlen, was eine Lösung wäre, es gibt ja, und in jedem Kiez gibt es kleine Communities und diese mit diesen kleinen Communities zusammenarbeiten. Also ich finde es witzig, dass du jetzt zum Beispiel jetzt so, keine Ahnung, jetzt so bestimmte Politiker, die jetzt so Kanzlerschaftsambitionen haben, jetzt so Küchengespräche. Nicht so, jetzt auf einmal wird so Küchengespräche. Hä? So, ich kenne dich nur aus dem Fernsehen.
Ja.
So, warum waren Leute aus deiner Partei noch nie irgendwie in örtlichen Vereinen, immer nur wenn Wahlkampf ist? Warum gibt es da nicht eine kontinuierliche Zusammenarbeit? Warum geht ihr nicht in Sportvereine rein? Warum geht ihr nicht in Jugendclubs regelmäßig rein? Versucht junge Leute mit reinzuholen. Weil ich glaube, wenn man sich diese Influencer nicht leisten kann und du bist aber regelmäßig diesen Jugendclubs, das spricht sich ja auch rum und sagt, ey, wir haben hier letzte Woche mit der und der Partei haben wir diesen Workshop gemacht, das hat richtig Spaß gemacht und so. Und das reicht ja schon, wenn die Leute untereinander reden. Man muss sich dann nicht mal auf diese, das sieht man dann bei Kamala Harris zum Beispiel, es reicht dann manchmal nicht, sich einfach nur auf Beyoncé Taylor Swift zu verlassen. Weil im Endeffekt hat Beyoncé Taylor Swift, die haben wirklich nichts mit der Lebensrealität der Menschen da draußen zu tun.
Ja.
Weil die einfach in einer ganz anderen Sphäre leben, die sind rich.
Ja, yeah, das ist vielleicht auch eine gute Message an andere Kanzler-Ambitionisten.
Guckst du mich an?
Nee, ich versuche, wenn du was sagen willst, man weiß, es ist so ein bisschen, man schießt gegen irgendwelche Großpolitiker. Ich guck mal so, sag ja, die so Kanzler-Era-Armbänder wie Taylor Swift tragen.
Vielleicht brauchst du aber auch eine Kombination aus all dem, also einmal so irgendwie digital savvy zu sein und nicht direkt als so ein Boomer hervorzustechen mit so wenig Inhalt, aber auch so die Trends gar nicht aufgreifen können. Aber ich glaube, das haben wir ja eigentlich auch die ganze Zeit schon gesagt, es fehlt halt irgendwie eine andere Vision, es fehlt halt ein anderer Entwurf, der nicht nur ist, Also ich würde niemals die AfD wählen. Ich glaube, das kann ich. Stell dir vor, in 5 Jahren sitze ich hier und sage, hi Leute. about that. Nee, aber also ich kann von mir behaupten, ich würde niemals die AfD wählen, aber es wäre natürlich noch schöner, nicht immer nur gegen etwas zu wählen, sondern für etwas. Und das Vision, ja. fehlt mir halt seit Jahren, ehrlich ja. gesagt. Ne? Also,
was müssen wir denn als Gesellschaft machen? Also die Politik, da glaube ich, können wir uns lang und breit darüber unterhalten, was alles nicht so positiv läuft. Was könnten wir denn als Normalos, jeder, der gerade zuschaut, zuhört, machen?
Ganz ehrlich, das, was Pablo gerade gesagt hat, also ich persönlich habe gemerkt, dass ich so mit diesen großen, also klar, manchmal gehe ich auch demonstrieren, aber ich finde, in manchen politischen Diskussionen ist es auch inzwischen auch, also fühle ich mich manchmal nicht wohl, bei manchen Demos dabei zu sein, weil da irgendwie was anderes dann gesagt wird, wofür ich aber dann nicht stehe. Und dann ist es super schwierig, irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Aber ich habe mich jetzt so auf so Nano-Communities, wenn ich das mal so als Begriff etablieren darf. Nee, aber wirklich, also ganz, ganz ernsthaft, mir gibt das total viel zu wissen, so wenn meine Nachbarn, also das, was Leute früher gemacht haben, so wenn meine Nachbarn, die haben irgendwie Zwillinge bekommen, denen geht's richtig scheiße, die schlafen nicht so gut. Mir geht's vergleichsweise ganz gut, ich koche eh immer zu viel, dann koche ich ein bisschen was für die, bringen denen das. Und das, ich glaube fest daran, dass das halt so einen Effekt haben kann, wenn man halt so direkt vor seiner eigenen Haustür kehrt und guckt, dass es den Leuten gut geht. Low-key denke ich dann auch immer so, wenn wir voll nette Sachen machen, dann werden sie hoffentlich nie die AfD wählen, weil die denken so, hä, die eine schwarze Nachbarin, die hat mir doch mal Essen beigebracht.
Nein, das ist natürlich. Es gab doch diese eine Meme, kennst du es noch, dieses Meme mit diesem Typen von King of Queens, der so die Handy-Hosentasche hat? Yeah, yeah, yeah. Drüber, mein Nachbar im Treppenhaus, nachdem er die AfD gewählt hat, mich im Treppenhaus sieht.
Nein, das wird uns natürlich nicht schützen, auch nicht retten, aber mir persönlich gibt das ein gutes Gefühl zu wissen, alles, was ich in meiner eigenen kleinen Community machen kann, und die Community läuft nicht entlang so identitätspolitischer Linien, sondern ich meine tatsächlich meine nächste Umgebung, die Leute um mich herum, die Erziehenden, einfach, das hört sich alles so pathetisch an, aber irgendwie in allem netter sein und gezielter sein mit meiner Nettigkeit. Ich habe das Gefühl, dass wir uns gesellschaftlich auch so in Richtung Individualismus so entwickelt haben. So, wir vereinsamen alle auch irgendwie total. Alle hängen irgendwie zu Hause rum und man ist die ganze Zeit mit seinem Handy beschäftigt und das wird alles immer, also ich kriege auch immer mehr Angst, wenn ich natürlich den ganzen Tag 11 Stunden auf mein Handy starre. War nur ein Beispiel, ist nicht die echte Zahl.
Ist sogar 13 eigentlich.
Und, ja, richtig, 14. Und wenn ich mich aber öffne tatsächlich, auch den Leuten, die neben mir wohnen, die nicht unbedingt schwarz sind oder Frauen oder wie auch immer, dann kriege ich weniger Angst, weil das ist, die Welt, in der ich lebe, ist nicht TikTok oder ist nicht das, was ich den ganzen Tag so aufsauge durch Doomscrolling, sondern die ist nochmal anders. Und diese, das hat irgendwie so einen Schalter bei mir umgelegt in meinem Kopf. Und dadurch gehe ich ein bisschen hoffnungsvoller durch die Welt. Aber ich glaube auch, das ist dann so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn ich das Gefühl habe, es ist alles ein bisschen besser, als ich denke, dann gebe ich auch nochmal ein bisschen mehr positive Energie rein, wenn ihr versteht. Also es hört sich jetzt esoterisch an, aber ich wollte genau das Ganze sagen. Tue Gutes und rede darüber. Gutes kommt zurück. Ja, nee, aber irgendwie so. Das ist
Pablo,
das, was
können wir als Teile der Gesellschaft tun? Oder vielleicht du ganz individuell. Fangen wir bei dir an. Und dann.
Ich ganz individuell. Ich habe aufgehört so auf Social Media und auf Instagram irgendwelche politischen Sachen zu teilen, mit so, ach, mich so in politische Debatten mit einzulassen. Mhm. Weil ich glaube, das ist echt, ich schrei damit nur meine eigene Echokammer rein. Ja. Ich will auch weg von diesen Kampfbegriffen, wie so woke, politisch korrekt und weiß ich was, weil ich glaube, das sind mittlerweile Kampfbegriffe geworden, die kamen eigentlich mal aus der Wissenschaft, aber ey, das ist so witzig, wenn du jetzt teilweise, ich folge vielen Fußball-Accounts auf Instagram und so, und wenn du da in die Kommentarspalten gehst, wenn du so, selbst da im Fußballkosmos wird dieses Wort woke verwendet für irgendwelche schlechten Schiedsrichterleistungen oder so, oder für schlechte Managerentscheidungen, so, ja, your woke Management oder so, und du bist so, hä, das hat damit gar nichts mehr zu tun, und deshalb bin ich so, ich will davon weg. Mein Ersatz für politisch korrekt, wenn mich Leute fragen, bist du politisch korrekt, sage ich dann zum Beispiel, ich bin nicht politisch korrekt, weil es gibt niemanden, der politisch korrekt sein kann. Das Einzige, was du vornehmen kannst, ist, kein Arschloch zu sein. Ja. Und da steckt es ja drin. So, wenn jemand sagt, hä, warum soll ich nicht mehr das und das sagen dürfen? Muss ich jetzt politisch korrekt sein? Nein, du sollst einfach kein Arschloch sein. Punkt. Das hat nichts mit politisch korrekt zu tun.
Und auch nicht mit Partei oder mit
genau,
so politischen
Versuch
Linien.
Mal aus diesen, ich glaube, wir sind auch gerade in so einer, durch Social Media ist alles so hyperpolitisiert. Und ich glaube, wenn wir uns oftmals darauf besinnen und wahrscheinlich werden jetzt irgendwelche Leute in Kommentarspalten auch so drunter schreiben, ja, aber, nicht nein, aber. Man muss sich einfach darauf besinnen, wohlwollend seinem Gegenüber entgegenzutreten und zu sagen, okay, worauf können wir uns einigen? Wir können uns darauf einigen, dass wir alle irgendwie friedlich gemeinsam irgendwie in dieser Gesellschaft zusammenleben wollen und dass jeder in Frieden lebt, dass jeder sicher ist. Und ich glaube, darauf können sich eigentlich alle einigen. Und wenn da irgendjemand jetzt mit Ja, aber kommt, nix Ja, aber, das ist davon gehen wir aus. Und ich richte meine Handlung genau nach diesem Grundsatz, dass wir friedlich zusammenleben. Und wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, zum Beispiel, dass man dann halt sagt, okay, wie können wir das irgendwie gemeinsam lösen, ohne dass wir uns gegenseitig in die Haare bekommen? Und was mir dann oftmals, weil das ist so leichter gesagt als getan, was mir dann oftmals hilft, ist halt so aus meinen eigenen Kreisen rausgehen. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich noch Handball spiele in einem Verein in Brandenburg. Da gibt es keinen anderen Schwarzen. Und ich sag dir auch, da gibt es niemanden, der jetzt in meiner politischen Instagram-Bubble drin wäre. Und ich finde das auch gut, weil in diesem Kontext, in diesem Handballverein-Kontext, da gibt es keine Leute, die jetzt irgendwie, die man normalerweise jetzt irgendwie als woke bezeichnen würde oder so, aber ich kriege deren Lebensrealität mit. Ich weiß, was deren Probleme sind, ich weiß, was die beschäftigt und das kann man gegenseitig von sich abverlangen, so sagen, hey, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Was sind eigentlich gerade deine Probleme? Was treibt dich gerade um? Und
damit wir uns nicht noch weiter voneinander entfernen.
Genau, und ich glaube, und auch Lebensrealitäten anerkennen, dass wenn ich jetzt hier irgendwie in Berlin innerhalb des Rings lebe und dann mir jemand auf dem Dorf sagt, ja, Digga, wir haben halt keine Ärzte mehr bei uns im Dorf, dass ich sage, ja, es gibt genug Ärzte in Berlin. So, nee, erstmal wirklich so.
Habt ihr Dr. Lip?
So, ja, schon mal was von Dr. Lip gehört. So. Nee, aber das
ist dann das schon Werbung eigentlich?
Wirklich anerkennen und dann
gepiept.
Sagen. Es gibt noch ganz viele andere tolle Anbieter.
aber wenn Dr. Lip was bezahlen will, dann.
Ja, aber dieses wohlwollende, ey, ich erkenne deine Lebensrealität an und ich nehme die ernst und lass uns doch gemeinsam überlegen, wie kann man das lösen? Kenne ich vielleicht jemanden, der dir da bei dem Problem helfen kann?
Ja.
Als wir das erste Mal die Folge aufgenommen haben, habe ich mit Markus von Korrektiv, der Chef auf jeden Fall, der hat auch diese Recherche geleitet und dann haben wir auch darüber, sind wir auch ins Diskutieren gekommen über so migrantische Bubbles und Communities und er meinte so, das Schlimmste, was wir für uns als migrantische Menschen irgendwie tun konnten in Bezug auf die AfD und so, war, dass wir uns in unsere Communities zurückgezogen haben. Dass so diese so, also gar nicht, um das sozusagen bewerten zu wollen, aber das ist einfach nur aus dieser Warte, dass die Araber mit den Arabs chillen, so Black Community mit Black Community, Asians mit Asians, das ist das Allerschlimmste, was passieren konnte, weil das ist so die erste Regel des Krieges, divide and conquer. So, weil es gibt keine United Front in dem Sinne, wenn man das so betrachten möchte, mehr, sondern es gibt dann nur noch so diese ganz kleinen Bubbles, jeder so in seiner Bubble.
Partikularinteressen, ne?
Genau, jeder so. Und dann wollen die nicht das, was wir wollen und das war das Allerschlimmste, was wir machen konnten und wir waren ja auch so in derselben Medien-Era, wo das so sexy geworden ist.
Ich meine, es gab auch eine Notwendigkeit dafür. Also, ich will das nicht verteufeln. Es gab eine Notwendigkeit für Safe Spaces, gibt es immer noch genau, und das ist auch gut. Aber es steht und fällt nicht damit. So.
Genau, und ich glaube, wir haben uns als so gerade in der Medienwelt zu sehr da reingesteigert, dass wir irgendwann mal diesen Flow ein bisschen so übertrieben haben. Wir sind zu sehr da reingeraten und wir müssen eigentlich jetzt wieder ein bisschen zurückpaddeln und so überlegen, was ist denn so das, wo ist der gemeinsame Nenner? Ist der wirklich so rein auf Hautfarbe, Religion, whatever? Oder haben wir nicht vielleicht auch beyond that irgendwie so gemeinsame Interessen? Und das ist so mein Ding jetzt, wo ich mir sage, es ist zwar auch cool, mit so seinen Leuten irgendwie mehr abzuhängen, aber das kann auch nicht der Lebensinhalt von allem sein.
Ja, deshalb chill ich jetzt mit meinen Nachbarn, aber das fandst du esoterisch. Das meinst du auch?
Nee, gar nicht. Ich fand diesen Punkt mit so, ich gebe gute Energie raus.
Ja, okay, ich habe was von Energie geredet. Ja,
Energie und so, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig.
Also ich bin schon bei dem Punkt, dass es wichtig ist, auch dieses Partikular-Communities zu haben, damit wir in diese Räume reingehen können und irgendwie so auch nicht unbedingt als Safe Space, sondern dass wir uns auch in diesen Räumen auch streiten. So. Aber dass wir natürlich diese Konflikte mitnehmen und halt in die gesamtgesellschaftliche, vor allen Dingen in die Entscheidungsräume. Ne? Also wir streiten uns, also wenn irgendjemand uns jetzt draußen beleidigt oder wir uns gegenseitig beleidigen auf dem Fußballplatz oder so, dann streiten wir uns, aber dann gehen wir danach gemeinsam gestärkt raus und holen uns diese Entscheidungsräume. So. Das eine schließt das andere eigentlich gar nicht aus.
Ja.
Ne? Also deswegen dieses Divide and Conquer, ich finde es gut, aber man darf nicht vergessen, und da kann ich auch ganz zurückgehen zu Stuart Hall, so ein wichtiger postkolonialer Theoretiker, Rassismusforschung, der halt sagt, der erste Schritt ist immer eigentlich mit deinen
Leuten
erstmal die Kraft zu sammeln. Weil erst wenn du die Kraft gesammelt hast, kannst du dich öffnen. Das ist bei Kindern ähnlich. Wenn du sie in ihrer Ich-Identität nicht stärkst, sind sie verunsichert und reagieren auf alles allergisch. Wenn sie aber gestärkt sind in ihrer Persönlichkeit, dann öffnen sie sich. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, beides zu haben. Die Allianzen zu haben, mit denen, wo du vielleicht nicht irgendwie ein Identitätsmerkmal teilst, aber halt irgendwie eine gemeinsame Idee, wie zum Beispiel Humanitarismus so, dass du halt für Menschenrechte dich einsetzt, dich dafür einsetzt, dass es armen Leuten nicht schlechter gehen soll und eigentlich noch besser gehen soll. So, da kannst du dich einigen und dann kannst du aber trotzdem natürlich parallel deine Räume haben, warum auch nicht. Aber der allerwichtigste Punkt ist mir eigentlich, wenn es um eine Vision geht, erstens überhaupt Räume zu schaffen, wo wir Visionsarbeit leisten. Und dann zusätzlich die gesellschaftlichen Realitäten. Bis 2030 ist die Prognose, dass die in diesem Land mehr Menschen Migrationshintergrund haben als kein. Die Mehrheitsverhältnisse verändern sich. Natürlich kommen die nicht alle aus einem bestimmten Land, aber die Mehrheitsverhältnisse, was diese Migrationserfahrung angeht, die verändern sich in diesem Land.
Ja.
Und das heißt, wir müssen noch politischer sein, was die Frage angeht, in Entscheidungsräume reinzukommen. Dann sehen wir, wer wirklich unsere Allies sind und wer nicht unsere Allies sind. Weil oftmals haben wir Allies, die die ganze Zeit Allies sind und als wenn es dann darum geht, bei den Entscheidungen mitzuwirken, betreiben sie auf einmal Gatekeeping. Aber formulieren das rhetorisch so, dass sie dir einen Gefallen tun. So, und dann sagst du halt so, nein, das ist kein Gefallen so. Ich will mit an diesem Tisch, ich will nicht nur den Kuchen essen, ich will entscheiden, welchen Kuchen wir heute bestellen oder welchen Kuchen wir gemeinsam backen und wie wir den Kuchen dann verteilen. Und das ist so mein Ding so, wir müssen noch härter kämpfen und diese Entscheidungsräume holen.
Ich habe noch eine Sache vergessen.
Bitte.
Und es geht wieder von vorne los.
Nee, weil ich das vorhin auch so mit, ist alles so hyperpolitisiert und man muss es entpolitisieren. Ich meinte das jetzt nicht mit auf einer praktischen Ebene, da ganz im Gegenteil, weil ich glaube, um was zu verändern und das so, das glaube ich, kann man an alle Leute, die uns zuhören, irgendwie weitergeben. Solidarisiert euch mit euren Mitmenschen, organisiert euch und bildet sowas wie Interessensverbände, Interessensgruppen. Du und deine Freunde, ihr habt alle gemeinsam ein Ziel oder Interessen, die ihr verfolgt. Sucht euch andere Communities, die auch dieselben Interessen verfolgen. Man kann das ganz gut an ganz vielen historischen Beispielen, glaube ich, auch so festmachen. Ich habe letztens den Film geschaut, Judas and the Black Messiah, geht so um Black Panther Movement. Und innerhalb dieser Stadt, wo dieser Film halt spielt, gibt es auch verfeindete Gruppen innerhalb der schwarzen Community. Ja. Und die waren halt alle, unter sich waren die alle erfolglos, aber die haben dann angefangen, sich miteinander zu solidarisieren, zusammenzutun. Und dann konnten sie erst was bewegen. Deshalb, ich glaube, kleine Interessensgruppen, Gemeinschaften suchen und sich dann mit anderen Interessensgemeinschaften verbinden und natürlich, also politische Fortschritte. Und das ist für mich so praktische politische Arbeit, weil ich glaube, oftmals ist dann auch immer diese falsche Denke, Demokratie ist was da ist, ist ein Naturzustand und das Demokratie muss mir was geben. Dabei besteht Demokratie wirklich darin, dass man sagt, dass Menschen daran teilhaben. Natürlich muss Teilhabe auch irgendwie möglich sein, finanziell, zeitlich und so weiter und so fort, aber in dem Rahmen, wie es mir möglich ist, sollte ich versuchen, auch mich politisch mit zu engagieren. Und das muss nicht gleich sein, ich gehe in eine Partei oder so. Es kann sein, ich engagiere mich in einem Verein und der Verein hat das Ziel. Und ey, ich habe gehört, der Verein aus dem Nachbardorf hat auch das Ziel. Lass uns zusammentun, wir wollen gemeinsam das und das machen. Und ich glaube, das ist wichtig und so wird alles schöner.
Ich habe noch drei Punkte. Der erste Punkt, glaubt einfach nicht alles, was euch erzählt wird von der AfD. Ich glaube, da muss man einfach...
Glaub gar nichts.
Das ist so eine gute Regel, sobald da vielleicht AfD draufsteht, jetzt nochmal nachdenken, nicht alles sofort für bare Münze nehmen. Zweitens, bildet euch. Ich glaube wirklich, wenn man sich so beliest und Sachen wirklich mal reinliest, anstatt immer nur so diese Headlines so für voll zu nehmen, es ist wirklich sinnvoll. Und ein guter Punkt könnte zum Beispiel sein, ein bald rauskommendes Buch vielleicht zu lesen, nämlich deins. Jede Stimme zählt, kommt im Frühjahr 2025 raus. Möchtest du noch ein, zwei Sätze dazu erzählen? So wirklich kurzer Elevator-Pitch, weil nur eine Etage.
Ja, also die demokratischen Parteien haben es versäumt, Communities anzusprechen und rechtsextreme und populistische Parteien machen genau das und das ist eine große Gefahr für unsere Demokratie.
Link findet ihr in den Shownotes. Link zum Buch, meine ich.
So, ja. Wir finden aber natürlich auch noch genug weitere Links zu all euren Social-Profilen in den Shownotes. Supportet Anna, supportet Pablo, supportet das Buch. Da werden wir den, wobei den Link können wir ja noch gar nicht richtig reinpacken, weil es ja noch gar nicht draußen ist.
Aber zum Vorbestellen.
Man kann schon vorbestellen. Ja, okay, ja. Zum Vorbestellen packen wir rein. Ansonsten, dritter Punkt, wenn ihr diesen Podcast supportet, helft ihr ja quasi eigentlich auch ein bisschen.
Wow.
Lass mich doch ein bisschen verkaufen.
Nee, sorry, ja, du hast recht.
Deswegen, wenn ihr den Daumen hoch da lasst, den Kanal abonniert, das mit euren Freunden teilt und einen netten Kommentar da lasst, habt ihr viel geholfen. Danke euch vielmals. Ich habe sehr genossen, euch hier zu diskutieren. Ich glaube, man könnte wahrscheinlich 17 Folgen dazu machen.
Der Director's Cut ist dann 4 Stunden und 50 Minuten lang.
Ich habe gerade überlegt, weil dieses Format heißt, ja, was würde Baba sagen? Ich muss gerade überlegen, was würde mein Baba eigentlich zur Diskussion sagen? Das ist mir
meine Mutter würde sagen, steh auf, geh mal arbeiten. Was labert ihr? Sie sitzt hier und redet. Ja, ja.
Lass mal diese.
Ich glaub, mein Vater würde einfach nur sagen, Scheiße.
Aber also, habt ihr eine Sache gesehen? Habe ich morgen gesehen. Ich glaube, bei den Kompetenzzuschreibungen für die großen politischen Probleme des Landes lösen, das zahlt darauf ein, was du gesagt hast, auch mit deinem Blick auf deinen Vater. 54% der Menschen haben in der Befragung gesagt, dass sie keiner Partei die Kompetenz zuschreiben.
Und das lässt eigentlich blicken, weil, und ey,
dieser Podcast wird nie enden.
Ey, wenn keiner von euch los muss, können wir weiterreden. Aber ich
mir ist eine Sache, was so aufgefallen ist, so oftmals so Leute sich zu beschweren und zu sagen so, boah, Alter, die Politikerin ist nicht gut, der Politiker ist nicht gut, die sind alle kacke und so. Und ich denke mir so, manchmal denke ich mir so, ey, wenn man sich mal diese politische Landschaft in Deutschland anschaut und schaut, wer ist das Spitzenpersonal, dann gucke ich da manchmal so hin und bin so, das ist das Beste, was Deutschland zu bieten hat. Ey Leute, wir haben eine Chance, so, weißt du, wo ich mir so denke, so, ey Leute, wir haben wirklich eine Chance, weil es gibt so smarte Leute da draußen. Ja.
Mhm. Aber auch die Kampagnen werden von weißen Agenturen gemacht aktuell für die Wahlkämpfe. Ja. Ne? Also es wird nicht an community-basierte Agenturen vergeben. Also dieser ganze Wert, der wird noch nicht gesehen. Ich weiß, die Zeit wird kommen und es ist deren Fehler, dass sie das noch nicht gemacht haben. Aber wir dürfen nicht zu spät kommen.
Also vielleicht, wenn jemand gerade zuhört oder jemand hier auf dem Panel sitzt, der eine Karriere-Change machen möchte,
ich habe die Agentur davor schon gegründet, Transformakers. Oh,
okay. Also ich habe die Alternativagentur jetzt im Kopf.
Wir haben doch gesagt, wir müssen zusammen machen.
Stimmt, lass kooperieren, stimmt. Ich habe 50% der Anteile. Ja, 50%. Supportet den Podcast, supportet die Leute, die hier alle saßen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ich weiß gar nicht, in welche Kamera. Tschüss, tschüss.
Ich mache mal die Totale, tschüss. Weil ich gar nicht genau weiß. Was würde Baba sagen, ist ein Podcast vom RBB und Funk. Moderation Marcel Boakia, Redaktion Franziska Wachholz und Aphroditi Zakiridou. Produziert wird es von Kanak Film, Yelda Türkmen und Markus Heidmeier und abgenommen wird es vom RBB, Klaus Schwartau und Polo Türk.